Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich auch Björn. Saisonendspurt steht an und ich habe eine wilde Starting Five mitgebracht. Wir besprechen heute wieder einige Teams und die letzten Tage, was geht in der NBA eigentlich ab? Oder also highlight-technisch ist es gerade eben kompletter Irrsinn. Ich habe gerade schon zu Björn gesagt, heute beste Moment der Woche, brauchst du fast ein Treppchen, oder?
Ist wirklich so. Also ich habe alleine jetzt schon vier und da ist mir aufgefallen, ich habe noch nicht mal den Anthony Edwards Dank. Also wir haben ja heute einiges zu besprechen bei bester Moment auf jeden Fall. Nervigster Moment gibt's auch ein bisschen was. Spieler der Woche ist ein Spieler, der es noch nicht so oft gewonnen hat. Schon ein paar Mal, aber trotzdem noch nicht so oft. Deswegen, da will ich auch ein bisschen drüber reden. Und dann haben wir noch ein, zwei Teams, über die wir sprechen wollen. Hauptsächlich Bucks, Suns, Clippers. Die wollen wir mal ein bisschen genauer angucken seit dem Post, also seit dem All-Star-Break. Also ja, wir haben auf jeden Fall einiges vor und du hast eine Starting Five mitgebracht.
Genau. Und wir können euch schon mal verraten, nächste Woche Top 10 Player Ranking. Wir werden uns darauf vorbereiten. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Wir haben übrigens gesagt, wir werden diese 65-Spiele-Grenze einfach mal gekonnt ignorieren, weil wir auch, ich habe mir auch noch mal vorhin so überlegt, so in der Vergangenheit gab es doch auch einfach die nicht niedergeschriebene Regel, wenn jemand zu wenig Spiele gemacht hat, dann war er halt nicht mit dabei bei diesen ganzen Awards. Und jetzt ist irgendwie gerade, so manche Spieler, habe ich auch das Gefühl, quälen sich irgendwie gerade zu diesen 65 Spielen. Also wenn ich da zum Beispiel mir so einen Halliburton ansehe, was der in den letzten Spielen da zusammenwirft seit seiner Verletzung, also der macht hier nur noch 1 von 9, 1 von 8. Manche Spieler spielen, du siehst einfach, die sind nicht komplett fit. Genau, deswegen wird das sehr, sehr spannend, weil ich find's unfassbar schwierig. Jetzt starten wir aber erstmal rein mit der Starting Five und mit der Lieblingskategorie von Björn, Start, Bench, Cut. Und
zwar, sehr geil.
Ja, Deutsch, Mathe, Biologie.
Stark.
Schulfächer, Deutsch, Mathe, Biologie. Ich habe echt überlegt, welche Schulfächer ich nehme. Da habe ich gedacht, komm, ich nehme mal so die Klassiker. Oder gibt's heute noch Biologie? Heißt das schon wieder irgendwie anders? Die werden ja auch immer geändert, die Namen. Ich glaube,
Ich glaube, es gibt schon Bio, aber man hat es nicht mehr so durchgängig wie bei uns. Und ich merke auch immer, zwischen Bayern und NRW zum Beispiel sind unterschiedliche Schulsysteme. Da hast du Bio nicht mehr in jeder Klasse. Also ich hatte zum Beispiel bis zur 11., glaube ich, jedes Jahr Bio. Und hier merke ich immer, die haben das nur so alle paar Jahre mal. Ist ganz komisch, aber ich kann es dir relativ leicht beantworten. Also ich starte auf jeden Fall Deutsch. Ich hatte zum einen immer sehr, sehr coole Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen, muss ich sagen. Das sind mit meine Lieblingslehrer von damals. Und ich war auch wirklich gut in Deutsch. Also ich konnte sehr, sehr gut mit Worten umgehen. Ich konnte sehr, sehr gut schreiben damals. Ich weiß, merkt man heute alles nicht mehr. Aber ich konnte damals wirklich gut mit Sprache umgehen. Habe auch sehr gerne mich mit Aufsätzen und so beschäftigt. Deswegen, ich würde auf jeden Fall Deutsch starten. Und dann würde ich Mathe benchen, weil Mathe hatte seine Phasen. Ich war zwar richtig schlecht dann im Abi, und habe auch so 12. und 13. gerade so bestanden in Mathe. Aber ich war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz okay in Mathe. Und es gab auch immer Themenrichtungen, die mir dann gut gefallen haben. Wenn manchmal irgendwas kam in Geometrie oder in, wie ist das andere, Analysis?
Ja, Analysis, ja.
Genau. Wenn da mal ein cooles Fach war oder Thema war, zum Beispiel, weiß ich nicht, Prozentrechnen oder in Geo irgendwas, was ich heute nicht mehr weiß, das waren Themen, die haben mich dann so einen Monat lang richtig getragen, weil mir das Bock gemacht hat und dann bin ich voll gerne in den Unterricht gegangen und dann kam irgendwie das nächste Thema, Integralrechnung, und dann war ich wieder raus und hatte keinen Bock mehr. Aber ich würde das benchen und Bio würde ich cutten, einfach weil Bio bei uns relativ langweilig war, weil das so ein Fach war, was wir nur einmal die Woche hatten. Du hattest auch keinen wirklichen Vibe mit den Lehrern dort. Wir hatten da so komische Hörsäle auch, in denen wir saßen, gar keine Klassenzimmer. Und es war einfach nie so geil, ehrlich gesagt. Deswegen Bio wäre bei mir der Cut.
Aber ich finde das so spannend. Der Lehrer ist so entscheidend dafür, ob du ein Fach feierst oder nicht, weil ich hatte auch einen so lustigen Deutschlehrer. Also ich habe Deutsch auch immer gemocht, aber wenn der Lehrer dann auch noch cool ist, dann mutiert das halt auch irgendwie zu deinem. Also ich würde auch Deutsch starten, ich muss aber Mathe ganz klar cutten. Ich habe Mathe gehasst, ich war so schlecht in Mathe. Ich wirklich am liebsten, an den Tagen, wo wir Mathe hatten, wäre ich am liebsten zu Hause geblieben, hätte den Kranken gespielt, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Mit einer Freundin, weiß ich damals noch, 4 Wochen vorher haben wir angefangen zu lernen fürs Mathe-Abi. Und ich habe dann 11 Punkte geschafft. Ich habe gedacht, das war ein Film.
Alter.
Leute, ich bin mit 4 Punkten ins Mathe-Abi. mit 4 ja. Punkten und ich habe 11 geschafft. Ey, manche waren übrigens ja. richtig sauer auf mich, weil bei dir haben es umgekehrt gemacht. Die sind mit 11 Scheiße. Punkten rein und haben dann irgendwie 5 oder 6 geschrieben. Und ich bin dann quasi, also ich habe quasi den leichteren Weg gewählt, einmal gut ja. zu sein. Aber ich bin in Mathe echt, also es gab schon ein paar Themen, die ganz interessant und spannend waren. Aber bei manchen Themen habe ich auch einfach gemerkt, ich habe so keinen Peil. Und meine Biolehrerin war halt wirklich damals auch eine richtig coole Socke und hat dann auch immer echt spannende Themen behandelt. Deswegen Deutsch, Bio, Mathe. Wobei ich nicht weiß, ob Mathe heute vielleicht anders wäre. Manchmal braucht man auch irgendwie eine gewisse Reife. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war da. Oder?
Das denke ich mir so oft bei so vielen Fächern im Nachhinein. Vor allem in Geschichte habe ich das gemerkt. Ich hatte so Ende meiner 20er hatte ich so eine krasse Phase, wo ich einfach so Geschichtsbücher mir bestellt habe und selber gelesen habe. Ich hatte so Interesse plötzlich an Geschichte. Und damals, das war so langweilig in der Schule. Also ich habe es wirklich versucht, aber gerade so alles irgendwie von Deutschland, alles um Bismarck und so herum, ey, das hat mich so zu Tode gelangweilt. Und irgendwann später habe ich mir das dann alles selber draufgepackt, alles selber nochmal nachgelesen, aber halt erst so Ende 20. Also ich war dafür einfach nicht empfänglich.
Ja, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Manchmal hat man einfach nicht die richtige Phase in seinem Leben, um sich mit Geschichte zu beschäftigen oder mit zum Beispiel heute finde ich auch Physik total spannend. Also wenn ich da irgendwie einen Artikel lese, so in der Schule Physik, ey, geh mir weg. Also
oder
das
Chemie.
War,
Chemie wäre heute bei mir das Fach, wo ich sage, ey, da hätte ich heute richtig Bock drauf. Und damals, das ging einfach nicht.
Ja, ja. Okay. Deutsch, Mathe, Biologie abgehakt. Liebe Grüße an alle Schüler, die unseren Pod hören. Yes. Dann machen wir weiter mit einer Frage. Und zwar hatten wir die am Wochenende beim Patreon-Pod mit dabei. Von welchem Spieler würdet ihr am liebsten den Lifestyle übernehmen? Hast du, und da bin ich auch so im Zwiespalt gewesen zwischen, nimmst du sie jemanden, der richtig reich ist, oder nimmst du so einen Rollenspieler, der so seine 15 bis 20 Millionen verdient, aber den niemand interessiert? So als Beispiel Kevin Huerter. Oder so. Der verdient nämlich, glaube ich, 18 Millionen Pi mal Daumen. Aber wer interessiert sich für Kevin Huerter, wenn der auf die Straße geht? Aber der hat halt einfach seine 18 Millionen und denkt sich, oder nimmst du lieber den, der 40, 50 Millionen verdient, so den Jaylen Brown?
Ja, ja. Ich habe, glaube ich, eine sehr schnelle Antwort und ich glaube, ich würde bei der bleiben. Ich glaube, es ist Dennis Lifestyle. Weil guck mal, Dennis hat es eigentlich perfekt. Dennis hat eine Menge Kohle in seiner Karriere verdient, so um die 100 Millionen. Dann ist der in Deutschland ein absoluter Superstar, aber in USA interessiert sich eigentlich wenig Leute für ihn. Nicht kaum jemand, aber wenig Leute.
Aber wenig, ja.
Er hat nicht wirklich eine auffällige Größe. Das heißt, er kann auch so im Alltag einfach relativ gut untertauchen. Er ist ein bisschen so unscheinbar, wenn er rausgeht, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie eine Menge Schmuck an hat. So, dann würde er dir, glaube ich, auch nicht groß auffallen, so in der Stadt. Und der hat in USA, so von dem man so, was man so aus den Vlogs halt mitbekommt, hat er da ein schönes Familienleben. Der hat für seine ganze Familie gesorgt. Alle sind irgendwie, so gut untergebracht. Und das wirkt alles nach außen zumindest, wirkt das alles sehr, sehr positiv. Und halt, wie gesagt, er hat sowieso die NBA-Kohle. Er kann, wenn er Bock hat, diesen Superstar-Lifestyle leben. Dafür muss er nur nach Deutschland. Dann ist in jeder Basketballhalle Ausnahmezustand. Aber sobald er in die USA geht und vor allem, wenn seine NBA-Karriere mal vorbei ist, dann lebt er in den USA sowas von entspannt und gechillt oder trotzdem fast alle Vorzüge von einem NBA-Spieler. Also ich glaube, ich würde Dennis Lifestyle im Moment nehmen. Ich würde auf jeden Fall einen kleinen Spieler nehmen, weil egal wie unbekannt du bist, also Walker Kessler, egal wo der auftaucht, Leute kennen den. Weißt du, einfach weil er 2,10 Meter oder größer ist. Und ich würde auf jeden Fall einen Guard nehmen. Ich war noch kurz bei Jordan Poole, weil der einen Arsch viel Kohle verdient und einfach nur von der Bank kommt. Das ist auch ein chilliger Lifestyle, aber den kennen zu viele und zu viele haben so Stress mit ihm. Oder reden sich ein, so, ah, Jordan Poole suckt, wenn ich den mal auf der Straße sehe, sage ich ihm das. Da hätte ich keinen Bock drauf. Nee, ich nehme Dennis.
Das ist ein sehr, sehr guter Pick, Dennis. Ja. Stimmt, passt alles bei ihm. Also vor allen Dingen auch so dieses, okay, wenn Dennis natürlich dann, der war ja vor ein paar Wochen im BMW-Park und sitzt im BMW-Park, wo es wirklich kochend heiß ist, Leute, hockt der mit seiner Daunenjacke und Mütze auf, wo ich mir auch dachte, was zur Hölle?
Das verstehe ich auch nie. Also das Mützengame komisch bei Dennis. Also ja. Immer, ich bin eh kein Fan von dieser Mütze, die nicht über die Ohren geht, die man quasi nur so oben auf dem Kopf hat. Die habe ich sowieso nie verstanden, aber die rocken ja viele. KD hat die auch oft an.
Mhm. Ja, stimmt, ey, ja.
Muss jeder selber wissen mit dem Style.
Wer, glaube ich, auch noch ein geiles Leben hat, das, glaube ich, so Duncan Robinson. South Beach, Miami, einfach hier und da zwischendurch einen Dreier einstreuen. Für Miami interessiert sich so gefühlt auch nie, oder? Gefühlt.
Aber weißt du, was das Problem ist? Der wird bestimmt 50 Mal am Tag angesprochen, ey, bist du Tyler Hero?
Oh ja, das könnte auch sein, ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie groß ist eigentlich Duncan Robinson? Ist
schon groß, das auch kein, so ein 96.
Das, schau mal ganz kurz auf dem Wiki. Was? Wikipedia sagt 2,01 Meter. Okay.
Ah, nee. Ich würde sagen 1,96, 1,98 so. Also auf jeden Fall so, dass er auffällt.
Ja. Das ist, ja, manchmal denkt man so, ja, wenn der nur so 1,96 ist, dann fällt der ja nicht auf. Geh mal mit 1,96 in Deutschland raus. Da fällst du schon immer. Ich bin auch immer jeden, den ich irgendwie sehe und der ist über 1,90, denke mir schon so, oh, okay, der ist groß. Und wenn dann jemand so 2 Meter ist. Okay, also Dennis Schröder als Pickup. Finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich letztens einen Broadcast gehört, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, und ich fand das irgendwie interessant, darüber zu sprechen. Und zwar, wir reden immer davon, das könnte das geilste Play-in aller Zeiten sein. Und die haben darüber geredet, dass das für die NBA eventuell das schlimmste Play-in aller Zeiten ist, aufgrund der Teams, die da gerade eben drinnen stecken in der Western Conference. Und die haben dann quasi darüber diskutiert, dass es quasi für den Peak-Play-in Zuschauerzahlen natürlich extrem geil wäre, aber du würdest halt entweder die Mavs, Suns, Lakers, Warriors, du würdest halt zwei von diesen Teams in den Playoffs verlieren. Und für die NBA ist es eigentlich aus marketingtechnischer Sicht eine absolute Katastrophe, weil da reden wir über Luka Doncic, Kyrie Irving, über Kevin Durant, Devin Booker, LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie spannend, mit dir darüber mal zu reden, ne? Dass die eigentlich schon irgendwo recht haben, oder? Für die NBA ist das gar nicht so geil, dieses Play-In, auf Long-Term-Sicht, also auf die lange Sicht.
Natürlich, für die Playoffs ist es eine Katastrophe, aber fürs Play-In wäre es unfassbar. Also die Einschaltquoten von diesen 3 Spielen dann, die es ja sind, das wäre wahrscheinlich, würde alle Rekorde brechen, aber danach ist halt langweilig, in Anführungszeichen, weil du hast dann so Teams wie die Pelicans in den Playoffs, du hast dann so Teams wie die Kings in den Playoffs, die halt lange nicht diese Fanbases mitbringen. Mhm. Also ja, unterschreibe ich dir sofort. Es wird wahrscheinlich sich auch noch einiges ändern, denke ich. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt am Ende, gerade bei den Mavs, die haben eigentlich so viel Potenzial, die können meiner Meinung nach noch wirklich hochrutschen. Bei den Pelicans, ey, die spielen sehr, sehr stark, aber ob die das jetzt halten bis zum Ende der Saison, ist die Frage. Das kann sich noch komplett verschieben. Und ja, aber natürlich, je nachdem, welches Team da am Ende drin steckt, oder je mehr gute Teams im Play-In stecken, desto schlechter für die NBA von der Einschaltquote her, auf jeden Fall.
Ja, sehe ich genauso wie Björn. Ich glaube auch tatsächlich, es wird sich noch ein bisschen was verschieben. Eventuell haben die Mavs jetzt auch einfach durch diesen Kyrie Irving Game-Winner-Buzzer-Beater nochmal einen Schwung mitnehmen können. Die sind jetzt mit den Kings fast gleich auf, die Suns sind fast gleich auf, also für die Kings. Und vor allen Dingen, die Mavs spielen noch zweimal gegen die Kings. Das ist, glaube ich, sogar nächste Woche und die spielen direkt hintereinander innerhalb von 3 Tagen. Also das sind quasi schon so K.O.-Games und dann mal gucken, Pelicans. Lakers, die einzigen, wo ich sage, die schaffen es nicht mehr raus, sind die Warriors. Also die hängen da unten so drinnen mit 35, 32. Aber ja, wir werden uns auf jeden Fall von dem einen oder anderen Superstar verabschieden müssen oder von der einen oder anderen Fanbase. Gut, nächste Frage. Und zwar wurde jetzt natürlich durch dieses Finish von Irving wieder darüber diskutiert so ein bisschen, wer sind denn die besten Ballhändler of all time? Und ich dachte mir, ich frag dich einfach mal, weiß nicht, ob du das aus dem Kopf hinbekommst, wer sind denn für dich die 5 besten Ballhändler aller Zeiten? Ne? Und da gibt's keine perfekte Liste, einfach nur, wo du so sagst, hey, Spielstil, wie die spielen, das ist für mich einfach geil, Ballhandling. Also, Allen Iverson ist mit Sicherheit mit dabei, so Kyrie Irving wahrscheinlich auch, aber die anderen.
Genau, Kyrie, unangefochten die 1. Nummer 2 nehmen wir mal Iverson. Er hat es halt in der NBA nicht wirklich gezeigt, aber er hätte wahrscheinlich das krasseste Handle überhaupt gehabt, das Skip to My Lou. Der hat ja ein paar Jahre in der NBA wirklich gespielt. Rafer Elston mit bürgerlichen Namen. Den musst du eigentlich schon mit reinnehmen, auch wenn das nicht so viel gezeigt hat. Dann hier White Chocolate, also Jason Williams.
Wahnsinn.
Musst du mit reinnehmen. Ich überlege gerade, wer hatte noch ein krankes Handle? Iverson. Ich fand das Handle, die Handles von Steve Francis. Also, falls ihr den nicht so auf dem Schirm habt, sucht mal bei YouTube Highlights Steve Francis Handles oder Steve Francis Ankle Breaker. Der hatte miese Handles.
Weißt du, bei wem ich mir immer denke, und den hast du sogar interviewt?
Oh, warte. Ja, Jamal Crawford.
Ja, der wird irgendwie nie erwähnt so richtig bei den...
Ja, zu unbekannt. Roleplayer halt.
Aber trotz, ey, schaut euch mal, ey, also wie der den Behind the Back zieht, also der macht 3 Meter, wenn der den rüberzieht. Und vor allem, ich habe mir dann auch nochmal seine Highlights angesehen, der war wirklich effektiv. Also das war nicht nur Show, sondern der hat wirklich dadurch Platz kreiert. Deswegen, also für mich Jamal Crawford würde ich noch mit reinnehmen.
Ja, sehr gut.
Ach so, ich habe noch ganz viel bekommen. Was ist mit Steph?
Ja, ich habe auch viel mit Steph überlegt. Ich mag auch Steph Handles total. Oh, das ist immer... Da musst du dich richtig drauf vorbereiten, wie du das dann runterbrichst, was jetzt der Unterschied in den einzelnen Handles sind. Ich würde im Moment würde ich einfach sagen, Stephs Handles haben nicht die gleiche Flashiness wie die Handles, die wir gerade besprochen haben. Steph ist sehr effizient mit seinen Dribblings. Nicht, dass die anderen nicht effizient sind, aber die killen dich einfach noch ein bisschen mehr aus dem Crossover. Sagen wir so, keiner da draußen, glaube ich, keiner von den NBA-Spielern, die Steph verteidigen müssen, denkt sich, fuck, hoffentlich kassiere ich keinen Ankle-Breaker von ihm. Sondern die denken also, shit, ich muss den ganzen Tag hinter ihm herlaufen und um Blöcke mich kämpfen und den Dreier verteidigen. Und bei Kyrie ist halt, ich glaube, wenn du Kyries Verteidiger bist, da unterschreibst du jedes Mal vor dem Spiel eigentlich dein Testament, weil du weißt, okay, heute kann es vorbei sein. Also der, genauso wie du Angst haben musstest früher, wenn du gegen Prime Blake Griffin gespielt hast und DeAndre Jordan bei den Clippers und du wusstest, okay, wir kassieren heute mindestens einen Poster. Einer von uns beiden wird heute auf dem Poster landen, das kannst du gar nicht verhindern. Ich glaube, diese Angst strahlt Steph nicht aus mit seinen Handles, aber sie sind super tight und sie sind wirklich gut, muss man schon sagen. Apropos tight, wenn man ein bisschen zurückgeht in der History, wer ein unglaubliches Handle hatte in den 80ern, war Isaiah Thomas bei den Pistons. Der hatte ein sehr, sehr geiles Handle. Tim Hardaway, der Original Tim Hardaway, hatte natürlich den Killer-Crossover. Das darfst du eigentlich auch nicht vergessen. Das ist auch so absurd. Der hatte einen Move, damit kam der an jedem Spieler vorbei. Ein Move. Ist immer der gleiche Move. Immer rüber, between the legs. Nee, es ist, glaube ich, between the legs und dann vorm Körper rüber. Das ist der Killer-Crossover jedes Mal. Jedes Mal jeden einzelnen Spieler zerstört. Also... Ja, es gibt schon eine Menge.
Vielleicht noch Pistol Pete aus den 70ern, so als erst, also einer der frühen, der Pistol Pete hatte echt auch krasses Ballhandling. Da müsst ihr euch auch mal ein paar Highlights anschauen. Habe ich dann natürlich, weil ich auch in den 70ern, meine Mom wird sagen, in den 70ern warst du noch nicht mal geplant, mein Freund. Ja, genau, richtig. Den kann man vielleicht noch mit reinwerfen. Ja, jetzt haben wir schon so 7, 8.
Ich wäre jetzt ganz einfach nur, um die Historie zu ehren. Wenn du ganz weit hintergehst, musst du Bob Cousy wählen aus den 50ern und 60ern, weil für die damalige Zeit hatte er revolutionäre Handles.
Stimmt.
Das sieht halt nur heute für uns total lächerlich aus. Aber damals waren das revolutionäre Handles. Ja, komm, machen wir nochmal. Also Kyrie, Iverson sind safe. Dann sage ich auch, Jamal Crawford ist safe. Dann sage ich, wo gehe ich dann mit... White Chocolate auf jeden Fall an der 4.
Die würde ich auch, und dann wird's schwer.
Und dann würde ich wahrscheinlich erst im Moment Steve Francis geben. Mhm. Einfach, weil ich den noch so vor Augen habe.
Ja, also ich finde den 5. Spot echt super. Es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was für einen Style mag man denn am ehesten.
Genau.
Das ist halt so, White Chocolate ist halt auch zum Beispiel, das ist einfach, der hat so eine Geschmeidigkeit in seinem Game. Jamal Crawford zum Beispiel als Gegenbeispiel hat einfach einen ganz anderen Style gehabt, aber ist halt auf seine Art und Weise auch absolut schön anzusehen gewesen. Ja, also Top 5, Steve Francis. Wenn aber da jemand dann Stephen Curry oder Isaiah Thomas mit reinnehmen möchte oder Tim Hardaway, ey.
Ja,
also ich glaube, da kann man ehrlich gesagt nichts falsch machen. Gut, dann kommen wir zu der Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe heute.
Okay.
Und zwar, wir beide haben schon ein paar Mal darüber geredet, wie krass wäre das eigentlich, wenn LeBron James mal das Basketballspiel herunterbrechen würde.
Ja.
Und jetzt wurde gestern fett announced, LeBron startet einen Podcast mit JJ Redick, Mind the Game Pod. Die ersten 2, 3 Minuten konnte man schon sehen. Ich fand die Kommentare so lustig. Sie so, ist mega nice, aber ich hoffe, ihr habt ein paar Grafiken.
Grafik.
Ja. Genau, richtig. Weil LeBron James sitzt so da, redet mit JJ Redick in deren Sprache. So ein paar Dinge versteht man schon. Aber irgendwann denke ich mir auch so, hey LeBron, kannst du bitte nochmal in Ruhe von vorne anfangen? Mhm. Ich habe gar keine Frage dazu aufgeschrieben, fällt mir gerade eben ein. Einfach nur, wie krank ist es bitte? Also, dass LeBron James sich da wirklich hinsetzt. Es war klar, LeBron James ist jemand, der sich ungern ins Leben schauen lässt. Wir beide sagen ja auch immer, sehr, sehr bedacht in seinen Aussagen. Aber wenn es dann darüber geht, über Basketball zu spielen, ey, es gibt doch nichts Geileres, oder?
Ja, das ist genau die richtige Podcast-Form für ihn, weil er geht ja so gut wie in gar keine Podcasts. Ich glaube, ganz am Anfang, als Podcasting aufkam, war er so in ein, zwei. Und sonst geht er nie irgendwo hin, weil er auch nicht die Kontrolle dann natürlich darüber hat, was davon veröffentlicht wird. Er hat diesen The Shop, diese Show, wo er da ab und zu mal sitzt. Das finde ich aber vom Konzept her schwierig, weil da sitzen immer so viele Leute drumherum und irgendwie, es geht nicht richtig um ihn und keine Ahnung, ich mochte das Konzept
nie. Ich weiß, was du meinst.
Außerdem kann man es nirgendwo gucken. Also ich habe noch nie eine ganze Folge des Shop irgendwie gesehen. Und wenn es irgendwo mal eine Folge online gibt, dann sind es die Folgen, wo er nicht dabei ist. Also das ganze Konzept hat für mich nie so funktioniert. Das mit JJ ist perfekt, weil JJ ist auch so ein Student of the Game und so ein Nerd in dem Sinne, weil er natürlich auch genau dadurch überlebt hat. Also wenn du dir JJ anguckst, so knapp 1 oder ungefähr 1,90 groß, negative Spannweite, so der musste ja kaum Athletik, der musste ja in der NBA über Taktik und über Regeln überleben. Und wenn der sich jetzt mit einem der intelligentesten Spieler seiner Generation oder aller Zeiten hinsetzt und über Basketball redet, wird es schon sehr, sehr geil. Man hat es auch immer mal wieder gehört im JJ-Podcast, wenn er Sachen runterbricht oder wenn er einen Spieler da hat und dann redet er darüber so über bestimmte Schemes. Das ist wirklich super interessant und ich bin auch bei dir. Man versteht auf jeden Fall genug, um was es geht. Man versteht auch noch die zweite und dritte Ebene, aber gerade bei LeBron und JJ, die bringen dann Ebene 5, 6, 7 mit rein.
Ja.
Benutzen Begrifflichkeiten, die du im Alltag auch nicht hörst, sondern die dir nur geläufig sind, wenn du wirklich in einem NBA-Team bist. Das habe ich auch mal Paul George gesehen. Der hat mal so runtergebrochen, wie ein Game Report aussehen kann für den gegnerischen Spieler. Und dann hat er diese ganzen Begriffe gesagt und ich wusste nicht, was die Begriffe heißen. Und dann hat er aber immer erklärt, ja, mit dem Begriff meinen wir Doppeln an der Weak Side. Mit dem Begriff meinen wir blitzen das Pick, das ist dasselbe, aber wir sinken ab, wir spielen eine Drop Coverage, was auch immer. So, damit hat er immer gesagt, so, ja, wir sagen das und das Wort für Drop Coverage. Ja gut, wenn ich das weiß, dann kann ich dir auch folgen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, perfekt jetzt, wenn wir diesen Pod von JJ und LeBron hören, wenn die dann dazu auch noch Grafiken einfügen, weil selbst wenn dir dann mal ein Wort nicht geläufig ist, du verstehst trotzdem, was sie meinen, weil du ja angezeigt bekommst, was da gerade passiert. Also ich bin sehr, sehr excited dafür. Ich freue mich extrem darauf. Bin gespannt, wo das Ganze läuft?
Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen, aber wahrscheinlich auch auf Spotify, oder? Also
Spotify, okay, aber dann hoffentlich, ja, wie gesagt, mit Video, weil sonst wird es, glaube ich, echt schwierig, dem zu folgen. Am besten wäre eigentlich YouTube dafür, weil die Leute gucken gerne auf YouTube-Video. Ich gucke nicht gerne Video Spotify.
Ja, also ich glaube, das wird tatsächlich auch die ganz, ganz große Challenge, weil die Aufmerksamkeit wird gigantisch groß sein. Das weißt du schon alleine durch LeBron. Aber dann auch alle abzuholen und dass die Leute nicht nach 10 Minuten sagen, hey, yo, okay, bis Ebene 2, 3 passt alles. Aber wenn LeBron James dann anfängt, prozentual herunterzubrechen, wie wahrscheinlich es ist, dass der Wing Defender da jetzt reinhilft und dann kommen irgendwelche Begriffe und weiß ich nicht was. Ey, dann kommt JJ Redick auch noch dazu und dann hockt er da mit seinem weißen Papier. Die Leute haben schon geschrieben, hey, bitte gib JJ Redick ein iPad, dass er das irgendwie aufzeichnet.
Das ist witzig,
damit er das aufzeichnet und screenshotten kann. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt in der Umsetzung. Ich habe jetzt gerade geschaut, ob ich es irgendwie finde, wo genau. Warte mal, hier steht. Ja, wird auch auf YouTube verfügbar sein.
Okay.
Ja.
Das
auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja.
Ja. Das ist der richtige Move. Also ich glaube sowieso, dass YouTube in 2024 extrem nochmal auf Podcast setzen wird. Die versuchen da ja wirklich ein Player zu werden. Sie werden es erst schaffen, wenn sie für alle dieses Feature freischalten, dass man den Bildschirm sperren kann und das Audio läuft weiter.
Ja.
Weißt du? Weil so höre ich auf YouTube extrem viele Podcasts. Ich ärgere mich aber jeden Monat, weil das, glaube ich, 16, 17 Euro kostet, dieses YouTube Premium. Aber ich mag das, weil du sparst dir die Werbungen und du kannst halt, wie gesagt, den Bildschirm sperren und ich gucke voll viele Podcasts einfach bei YouTube. Aber wenn die da hingehen, das wäre genau richtig. Geh dahin, genauso wie der JJ Redick Podcast, der ist ja auch auf Spotify und YouTube, aber halt das Video wird vor allem bei YouTube geguckt. Ja, habe ich Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf. Gib JJ ein iPad, blende uns die Sachen ein. Mach die Folgen nicht zu lang auch. Also ich glaube, 2 Stunden, 1,5 Stunden hört sich davon auch keiner an, wenn es die ganze Zeit nur so X's and O's Analyse ist. Ladet mal einen Coach ein, ladet mal bestimmte Spieler ein, vielleicht retirierte Spieler, die dann erzählen, was für ein Gameplan sie hatten gegen LeBron. Und dann LeBron, wie er sagt, so und so habe ich das dann aufgelöst. Eddie, die Chance,
so
die Möglichkeiten. Ja, so habe ich dann euer Gameplan geguckt. Nee, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Also LeBron in einem Podcast mit so jemand Intelligentem auch wie JJ, das ist das, worauf wir gewartet haben, würde ich sagen.
Ja, also ich habe mich gestern auch echt extrem gefreut. Ich bin gespannt auf die Umsetzung, und wenn ihr unseren Podcast hört, dann sollte die erste Folge auch schon draußen sein. Hier steht übrigens wöchentlich und immer 45 Minuten bis zu einer Stunde,
oh,
also
perfekt.
Nicht länger. Also,
perfekt, ja, geil.
Das ist was komplett anderes, ob man uns jetzt zuhört, so ein bisschen mit unterschiedlichen Kategorien, und dann redet man mal ein bisschen über MVP-Ranking, dies, das, oder ob LeBron James hier eine Stunde herunterbricht, wie Basketball eigentlich funktioniert. Da hockst du danach wahrscheinlich, da sind wir dann wieder bei Deutsch, Mathe und Bio und denkst dir, puh, Kopf explodiert einfach. Ja, genau, also wisst ihr das auf jeden Fall auch. LeBron James startet seinen eigenen Podcast mit JJ. Natürlich keine Konkurrenz zu uns, aber hey, jeder fängt mal klein an. So, deswegen.
Ja. Wenn er will, er kann sich auch melden mit Tipps. Ich habe ihm auch eine DM geschickt, so wenn er Fragen hat, und er hat gleich geantwortet. Meint er auch so, ey, danke Björn, Mann, verfolge euch schon ewig. Also ja. Da sind wir auf jeden Fall gut. Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Sorge, weil ich habe eine DM bekommen, und da meinte einer, ey, was sagst du zum Podcast von LeBron und JJ oder bei JJ? Und da dachte ich direkt so, ah, fuck, jetzt geht LeBron im Podcast, jetzt fängt's an, da habe ich keine, weil ich will, dass LeBron so ein bisschen noch während er spielt, so ein bisschen Geheimnisse für sich behält. Ich will nicht, dass der, so wie die anderen Spieler jetzt, so, ich brauche nicht zu wissen, was Patrick Beverly jeden Tag, dass er dreimal furzt, bevor er aufs Spielfeld geht. Ich brauche das nicht. Und genauso bei Draymond, das ist mir zu nah, wenn die Spieler noch aktiv sind. Und dann war es so, dass LeBron, das hatte mir Aisha am Morgen erzählt, dass seine Frau Savannah jetzt auch einen Podcast startet mit einer Freundin zusammen. Und da dachte ich auch so, oh nee, ey, ich will das nicht wie bei Aisha Curry, die uns irgendwie in jeder öffentlichen Auftritt erzählt, sie uns, dass Stephen Fußfetisch hat. So, ich brauche das nicht in meinem Leben, weißt du, ich will diese Infos nicht. Und dann hatte ich auch so ein bisschen Sorge, so Gott, gehen jetzt LeBron und Savannah in jeden Podcast und labern plötzlich über ihr Privatleben. Und dann habe ich mich eben doppelt gefreut, dass es so ein analytischer und eben ein Podcast ist eigentlich für die Hardcore-NBA-Fans, wo wir ja genau angesiedelt sind. Deswegen, ja. da habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
Ja, Freunde, ich bin gespannt. Vielleicht wird das auch bei uns immer mal wieder Thema sein. Also wenn LeBron James vielleicht über irgendwas Spannendes spricht, dann kann man das ja auch hier auf jeden Fall mal mit reinnehmen. Und
vielleicht verbessern wir ihn auch einfach ab und zu mal. Vielleicht sagen wir ihm ab und zu mal, ey, die Coverage, die du da laufen würdest, das ist aber scheiße.
Das kannst dann du machen. Ich hole mir in der Zwischenzeit dann ein Wasser, wenn es in Ordnung ist.
Lass mal jetzt nur noch LeBron fronten über Podcast.
Ja, genau. Okay, und dann habe ich noch die letzte Frage. Das ist die Supporter-Frage vom Jalen Williams 43. Hi, gerade ist ja Ramadan, und da wollte ich euch fragen, worauf könntet ihr eher verzichten? Trinken oder essen? Liebe Grüße und danke für die Pods. Ich finde das gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich mir jetzt auch wieder gedacht habe, Kyrie Irving fastet ja auch gerade eben. Und wenn du wirklich 40 Minuten auf dem Feld stehst und läufst rauf und runter, dann denkst du, glaube ich, nicht ans Essen, sondern ich glaube, du denkst wirklich einfach nur daran, hey, bitte gib mir was zum Trinken. Deswegen, hast du irgendwas, wo du sagst, da kann ich eher drauf verzichten, essen oder trinken?
Also ich mache es ja gerade das vierte Mal dieses Jahr hintereinander, deswegen, also ich bin voll im Ramadan-Thema drin, und ich habe auch auf jeden Fall Auswirkungen davon gespürt, insofern, dass man so Richtung abends, wenn es Richtung Fastenbrechen geht, du merkst wirklich, dass du erschöpft bist, du merkst, okay, den ganzen Tag ohne Wasser, du denkst eigentlich ans Wasser, ja, weil du denkst so, oh, ey, ich habe keine Energie mehr, ich krieg langsam Kopfschmerzen, du wirst hypersensitiv, also du bist zwar enorm fokussiert bei der Arbeit, das lieb ich total, gerade so, meine Arbeit geht ja meistens so bis Mittag, Nachmittag, da bin ich hyper fokussiert, und dann aber, wenn ich nach Hause komme, ich bin richtig reizbar. Und ja. Aisha auch. Das haben wir gestern gemerkt. Gestern, es war wir haben beide quasi logisch verstanden, während die Situation passiert ist, haben wir beide logisch verstanden auf einer logischen Ebene, ey, eigentlich haben wir gar kein Problem miteinander und eigentlich ist alles cool, aber trotzdem gingen wir uns dabei irgendwie so auf den Sack, weil uns jede Kleinigkeit genervt hat, dass wir da einfach zu einem Konflikt kam.
Verstehe ich.
Ja, und da muss ich sagen, also Wasser auf jeden Fall. Ich kann dir aber auch sagen, dass du das alles hinbekommst mit Übung. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel, ich war letztes Jahr immer joggen vorm Fastenbrechen. Manchmal eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden war ich joggen vorm Fastenbrechen, bin nach Hause gekommen, habe erst dann Wasser getrunken. Oder jetzt gerade mache ich immer einen sehr langen Spaziergang vorm Fastenbrechen. Du gewöhnst dich an alles. Das ist echt krass, was der Körper alles kann. Wie sehr man belastbar ist, denkt man gar nicht. Aber es ist eine Überwindung, auf jeden Fall. Und wenn man mich fragt, was fehlt dir am meisten über den Tag, ist es immer Wasser. Du vermisst die Nahrung nicht, du vermisst das Wasser, 100%.
Ja, denke ich auch. Also Wasser ist einfach, finde ich, viel, viel schwieriger darauf zu verzichten als aufs Essen, weil dieses Hungergefühl, das stellt sich auch irgendwann ein. Ich weiß nicht, wie machst du es dann du, wenn du Fastenbrechen machst, isst du dann relativ viel oder isst du ganz normal? Es gibt ja einige, die essen extrem viel. Hast du da irgendwie oder machst du das jeden Tag unterschiedlich?
Nee, also es ist immer gleich. Wir fangen immer mit etwas an, was den Magen aufmacht. Das heißt jetzt aus Guinea, aus der westafrikanischen Küche heißt es Boiri. Das ist mehr oder weniger so Weizen- oder Maismehl mit ein bisschen Wasser verrührt. Das ist ein super Magenöffner. Das warm, das essen wir immer als Vorspeise. Dann essen wir eine richtige Mahlzeit und dann meistens warten wir 2-3 Stunden. Dann essen wir nochmal eine Kleinigkeit vorm Schlafengehen und dann im Moment machen wir es so, dass wir morgens aufstehen vor Sonnenaufgang und da nochmal essen. Und apropos Reizbarkeit, ich habe heute Morgen einfach das verschlafen. Ich habe heute Morgen verschlafen, mein Frühstück und überhaupt nochmal Wasser zu trinken. Und das hängt dir am meisten nach, wenn du nach dem Schlafen quasi vergisst, nochmal zu trinken, weil du dann wirklich, du bist ja vom Schlaf schon dehydriert und dann mit dieser Dehydration durch den Tag zu gehen, das ballert dann nochmal auf einem anderen Level. Also da habe ich heute Morgen Mist gebaut, aber...
Und dann machst du noch über eine Stunde Podcast. Unterschätzt es nicht, Leute, wenn du die ganze Zeit immer redest, wie dein Mund auch dehydriert. Also,
Ja, deswegen. Aber ist auf jeden Fall eine Challenge, aber man macht es ja auch, um sich quasi... Also ich mache es wirklich immer, um selber wieder so ein bisschen fokussierter und klar zu kommen. So übers Jahr baut man einfach viele schlechte Angewohnheiten auf, übers Jahr... Keine Ahnung, so der Essensrhythmus ist nicht immer der beste und durch Ramadan bist du da auch einfach gezwungen, halt so ein bisschen zu dir selber zu finden, ein bisschen runterzufahren und dich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und dann merkst du erst wieder auch, wie gut du es hast. Darum geht's ja auch viel, dass du überhaupt verstehst, wie geht's Menschen, die in einer Situation sind, die nicht zu jedem Zeitpunkt entscheiden können, oh, was esse ich heute, sondern die wirklich sagen, absolut. Nee, ich habe heute kein Essen und wie komme ich jetzt durch den Tag und durch den nächsten Tag, wenn ich weiß, meine Mahlzeit kommt erst in 12 Stunden oder so. Darum geht es ja auch viel und ich muss sagen, das erdet einen schon krass, deswegen ich mache es wirklich gerne. Aber ja, es bleibt eine Herausforderung und ein NBA-Game, um jetzt mal die Überleitung zu Kyrie wiederzufinden, ein NBA-Game wirklich zu spielen. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe dreimal nachgeguckt, wann war Sonnenuntergang in Dallas an dem Tag. Aber es war wirklich so, dass der das ganze Spiel nicht sein Fasten brechen konnte. Und dann so ein Spiel abzuliefern.
Also,
genau. Ja. Deswegen habe ich extra nochmal geguckt, so war es vielleicht in der zweiten Halbzeit, dass die Sonne untergegangen ist. Nein, das ganze Spiel über war der nicht am Trinken und Essen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also auf dem Level kann ich es mir auch nicht vorstellen.
Ja, das ist wirklich verrückt. Wir werden sowieso gleich noch über ihn sprechen. Also da kommt man heute gar nicht drum herum. Also vielen Dank an Jalen Williams für die Frage und generell auch danke an alle, die neu mit dazugekommen sind. Der Artok, Shaquille, ich trade deinen Arsch zu den Charlotte Bobcats. Ich geb ihn dir. Bei manchen Namen bin ich dann auch so, okay, muss ich mal schauen, ob ich das vorlese. Dann der Tazi, der Nick, Phoenix Calvin, Daniel, Bodenlos Knorren, okay, what? Jo, dann mittlerweile größer als Max Stirn, okay, und irgendwie so ein Babybild drinnen, Simon und der Philipp. An euch alle vielen, vielen Dank für den Support. Ihr findet unten in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes findet ihr immer den Link patreon.com/das5.Viertel. Genau, da kriegt ihr dann den Mittwochs-Podcast immer einen Tag vorab und vor allem auch werbefrei. Machen wir weiter mit Spieler der Woche, bester Moment der Woche. Ja. Ist es, wollen wir mit bester Moment der Woche weitermachen, weil das irgendwie so die größte Kategorie ist vielleicht diese Woche?
Ja, komm, also lass ruhig mal anfangen mit dem Kyrie Game Winner. Ich habe ihn im Fitnessstudio gesehen, weil ich habe die erste Halbzeit zu Hause geguckt, war dann so motiviert, endlich zu sagen, komm, jetzt auch während Ramadan, ich mach Workout, bin ins Studio gefahren. Das erste hatte zu, wegen Renovierung, das war richtig geil. Dann musste ich noch weiterfahren. Es war ein bisschen ärgerlich, weil dadurch habe ich voll viel von der zweiten Halbzeit verpasst, kam dann aber genau richtig, ich habe diese Treppen gemacht. Ne, diese Treppen im Fitnessstudio, weil der alle Laufbänder waren voll. Genau, ja. der Stairmaster. Alle Laufbänder waren voll, alle Fahrräder waren voll. Viele Leute, die auch Fasten gebrochen haben und dann trainieren gegangen sind. Und dann stand ich da eben auf diesen Treppen, bin diese Treppen gelaufen und währenddessen gucke ich das und sehe den Kyrie Game Winner. Wie hast du ihn erlebt? Hast du es live gesehen? Also für alle, die es nicht gesehen haben, es war gegen die Nuggets, es war das große Doncic gegen Jokic Spiel. Und dann ist es, glaube ich, Gleichstand oder sind die Mavs hinten? Ich weiß es gar nicht mehr. Gleichstand ja. Und Kyrie bekommt den Ball an der linken Corner, kommt über den Pick gecurled und nimmt sich einen Running Layup mit links, aber nicht am Korb, sondern quasi einen Schritt in der Dreierlinie. Also sowas habt ihr noch nicht gesehen, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, aber ihr habt den Clip sowieso gesehen, weiß ich. Für mich einer der krassesten, spektakulärsten, unvorhersehbarsten Game-Winner aller Zeiten. Wie hast du ihn erlebt? Warst du live geguckt? Hast du am nächsten Tag geguckt?
Ich habe live geguckt und es war ja nicht nur der Game-Winner, es war ja schon die Minuten davor. Den Mavs ist das Game einfach entglitten. Jamal Murray macht den Dreier und du merkst, boah, die Mavs, die verlieren dieses Spiel hier noch. Dann macht Luca auf der anderen Seite den Dreier und dann merkst du, stand es 105, 105? Ich habe irgendwie gerade 105, 105
im Kopf. Ich glaube, ja, 105.
Ja, genau, richtig. Und dann steht auch Maxi Kleber auf dem Feld, der wirklich auch kein gutes Spiel hat. Der hat den ein oder anderen Dreier geairballt. Also er macht diesen Inbound und dann kommt Kyrie Irving, wird verteidigt von Jokic. Und da muss man auch noch sagen, sogar noch gut verteidigt. Ihr müsst euch mal anschauen, wie krass Jokic diesen Wurf contestet. Und was Irving dann macht, das Bild danach spricht es einfach. Er schaut seine Hand an, seine linke und denkt sich einfach nur, das ist die Hand des besten Ballhändlers. Ja, die Hand Gottes hat er sich wahrscheinlich gedacht. Ja. Unfassbarer Wurf, unfassbar für die Mavs. Auch die Reaktion von Luka Doncic danach, der so quasi, ich kann es nicht beglauben, ich habe endlich Support. Endlich macht mal jemand. Ja, für die Nuggets eine bittere Niederlage, muss man sagen. Aber die letzten 10, 11, 12 Spiele haben die Nuggets extrem gut ausgesehen. Und es muss schon immer echt viel zusammenkommen, damit Denver überhaupt mal so ein Spiel verliert. Und für die Mavs einfach ein unglaublich wichtiger Sieg. Ich würde nicht mal sagen, nur wegen dem Ranking, sondern weil man auch gemerkt hat, das ganze Team hat sich so krass gefreut. Und vielleicht hat das vielleicht für die letzten Wochen jetzt nochmal ein bisschen Energie freigesetzt. Ja, unfassbar. Also dieser Game Winner ist komplett irre, den von dort zu machen. Left, ich weiß nicht, wie man diesen Wurf nennen soll. Hookshot, Layup, was auch immer. Ja, also absolut. Wie hast es denn du, wenn du es auf dem Stairmaster gesehen hast, du wirst ja wahrscheinlich dann nicht einfach weitergemacht haben und so, ja, okay, Kyrie Irving macht einen Game Winner.
Ja,
jetzt schalte ich mal auf die nächste Stufe beim Stairmaster.
Nee, das ist eben genau das Ding, weil wie reagierst du denn da? Weil du weißt, kein anderer bekommt das gerade mit. Ich habe dann das Handy, ich hatte das so vor mir liegen. Ich habe es dann so einfach, wie sagt man, reflexartig habe ich es einfach genommen in die Hand, habe es so höher gehalten und keine Ahnung, ich habe mich, was willst du machen, weil du bist ja auch irgendwie in deiner Übung, du bist halt am Laufen, aber natürlich habe ich es krass gefeiert, aber es war halt mehr so für mich innerlich. Ich habe währenddessen dann auch viel natürlich hin und her getextet, so, ey, hast du den Game Winner gesehen, ey, geh schnell zum Fernseher, guck dir den Game Winner an, sowas habe ich viel gemacht. Aber ich habe jetzt natürlich nicht geschrien im Studio. Wäre ein bisschen komisch gewesen. Da hatte ich mir mal ich trainiere, ich weiß nicht, wie du trainierst, ich glaube, du trainierst auch immer alleine. Ich bin nicht so der Trainingspartner-Typ, aber ich glaube, in dem Moment wäre ein Trainingspartner so perfekt gewesen.
Ja, also ich sag dir ehrlich, wenn ich mit dir auf dem Stairmaster daneben gewesen wäre, ich hätte dich angeschrien, ohne
Stairmaster,
Scheiß.
Stairmaster klingt auch dauernd so, als würden wir versuchen, irgendwie unseren Booty zu improven, ne? Das klingt so, als wären wir so in den 80er Jahren so
So aber das ist auch voll die gute Übung für Basketballspieler. Also Stairmaster, ja, ohne Scheiß. Ja, also, so. Aber ja, Stairmaster ist schon so ein bisschen komischer Name.
Ich muss sowieso immer lachen. Du hast ja bei Instagram so, wenn du bei männlichen Influencern, die Fitness machen, guckst, so alles ist für Bizeps und Brust.
Brust und so,
und,
ja.
Und Schultern, ne?
Ja.
Und dann gehst du auf die Seiten irgendwie von den weiblichen Fitness-Influencerinnen. Es ist basically 400 Woody. Bilder von deren Hintern.
Ja.
Und jedes Reel fängt auch an, mit denen erstmal 5 Minuten mit ihrem Hintern in die Kamera stehend. Also das ist richtig absurd. Und dann merke ich aber immer, dass all die Übungen, die die machen, sind die gleichen Übungen, die NBA-Spieler machen.
Ja.
Also Hip Thrust, was ist noch immer hier, ja, sowas wie Stairs, Bulgarian Split Squats, so, das sind alles Sachen, die machen NBA-Pros den ganzen Tag. Weil
ja.
du natürlich für Basketball unglaublich viel deinen Gluteus Maximus brauchst, so deine Glutes. Und das ist halt das, was dann aber auch in der weiblichen Fitnessbranche am meisten betont sein soll. Deswegen finde ich das immer lustig, wenn du das siehst.
Ja, also ich muss auch sagen, ich trainiere es auch seit ein paar Wochen, weil es dir irgendwie auch eine gewisse Stabilität vom Core her gibt und so. Also kann ich euch echt bloß empfehlen, Jungs, also generell,
geht mal mehr Jungs auf die Seite von weiblichen Fitness-Influencerinnen,
genau,
als wenn ihr da nicht schon genug wärt.
Ja, das ist echt so. Am witzigsten ist dann immer, wenn die Mädels dann immer sagen, ah ja, ich habe heute übrigens Rücken trainiert und starten aber das Reel mit ihrem Booty in der Kamera und du denkst dir so, ah okay, der Rücken, ich wusste gar nicht, dass der...
Das ist der verlängerte Rücken.
Genau, das ist der verlängerte Rücken. Ja, okay. Aber das war ja witzigerweise an dem Abend, das war ja nur eins von wenigen Highlights, kurz davor... Weiß ich nicht, ob du das dann zu Hause angeschaut hast oder ob du das Spiel überhaupt angeschaut hast, ist ja Bobby eskaliert. Macht 25 yeah, yeah. Punkte in der ersten Halbzeit. Du denkst dir, was geht hier gerade eben ab? Giannis ist nicht mit dabei, Day mit einem wahnsinnig guten Spiel. Bobby, und hat nicht am gleichen Tag auch Bam Adebayo den Dreier-Game-Winner geworfen?
Ja, also gegen Detroit.
Ja. Ja, genau, richtig. Das war, der Abend war, ich bin auch danach ins Bett und ich war voll glücklich. Also ich bin einfach so, hab mir gedacht, ey, geil. Also jetzt besser kann es eigentlich nicht laufen. Haben wir zu dem Mavs-Spiel alles gesagt oder wollen wir noch irgendwas dazu ergänzen?
Nee, ich würde schon sagen, wir haben eigentlich alles gesagt. Und
Jokic
hatte
kein gutes Spiel, darf man vielleicht auch mal erwähnen.
Ja, und genau, doch, das ist wichtig, dass man das noch erwähnt. Und ich muss sagen, mir hat die Mavs-Defense wirklich gut gegen ihn gefallen. Also sie haben es ihm so schwer gemacht, wie es nur geht. Diese ganzen, wer stoppt Jokic, das gibt's ja nicht. Es gibt ja auch nicht, wer stoppt Doncic. So haben wir uns schon oft drüber unterhalten. Keiner stoppt irgendwen in der Liga wirklich auf dem Superstar-Level. Aber du kannst es ihnen schwer machen und dann haben sie manchmal ein schlechtes Game gegen eine schwere Defense. Und das war in diesem Spiel der Fall. Und ich bleib dabei, diese Gafford-Verpflichtung war so ein Game-Changer für die. Die haben das so schlau gemacht. Ja, sie haben Lively, aber Lively ist wirklich ein Rohdiamant, den du schleifen musst, der von der Bank kommen muss, gerade bei so einem krassen Contender. Ey, bring mir Gafford als Starter any day über Lively und bring mir dann Lively von der Bank. Das gefällt mir viel besser. Und die Verpflichtung hat alles verändert. Und ich muss sagen, die Defense gegen Jokic hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, warum er auch so gut gegen Jokic funktioniert, weil Gafford hat so ein bisschen Probleme gegen dynamisches Pick-and-Roll und gegen einen Big, der einfach schnell abrollt. Das ist aber Jokic zum Beispiel gar nicht. Und Gafford, wenn er seinen Arsch, ich nenne es einfach mal so, wenn wir gerade eben beim Thema Booty waren, wenn er den unterm Korb parken kann, dann ist Gafford wirklich ein krasser Rim-Protector. Und er hat das echt nicht schlecht gemacht. Ja. Und die Mavs haben es auch generell nicht schlecht verteidigt, auch wenn man nochmal sagen muss, die letzten Minuten, das war dann schon echt kritisch. Also, aber sie haben es ja am Ende dann noch irgendwie hinbekommen und da muss man auch sagen, die Mavs haben den Dreier nicht gut getroffen. Auf der anderen Seite hatten jetzt auch bei den Nuggets zum Beispiel Jokic keinen guten Abend. Wäre auch eine geile Serie, bin ich ganz ehrlich zu euch. Denver gegen die Mavs wäre, glaube ich, auch super spannend. Und dann machen wir weiter mit den Milwaukee Bucks. Da wird sich Björn jetzt wahrscheinlich nicht dagegen sträuben nach diesem Sieg gegen die Phoenix Suns, auch wenn es am Ende dann nochmal irgendwie doch ein bisschen eng wurde. Aber was ging denn in der ersten Halbzeit ab? Bobby macht 25 Punkte. Die haben wie viele Dreier? 18? Ich glaube 18, oder?
Ja,
18 Dreier verwandelt.
Sie haben vor allem über 80 Punkte einfach in der ersten Halbzeit gemacht gegen die Suns. Das war geil. Und das habe ich auch als bester Moment. Also Bucks schlagen Suns ohne Giannis, obwohl die Suns eigentlich in Vollbesetzung waren. Das habe ich nicht erwartet. Und vor allem, als die Meldung kam, dieser Tweet von Woj, Giannis ist heute Abend raus gegen die Suns, da war die Stimmung in der Fanbase sehr, sehr down. Also da hat kaum jemand dran geglaubt, dass wir dann die Suns schlagen. Aber es war ein geiles Spiel, ja. Und du kannst halt mit sowas aber auch nicht gameplanen. Also wenn du halt plötzlich als Team 20 Dreier triffst, wenn Bobby so ausrastet innerhalb von 10 Minuten, wie du gesagt hast, irgendwie da seine 25 Punkte macht. Mir haben so viele Leute währenddessen geschrieben, ey, schau die Bucks, Bobby Portis Legacy Game, da.
Er war sogar mic'd up. Vielleicht war das der Grund.
Ah, echt? Okay, das habe ich nicht gesehen.
Ja, doch.
Ich habe erst danach, glaube ich, sogar erst eingeschaltet oder ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Doch, ich glaube, ich habe danach eingeschalten, erst zur zweiten Halbzeit oder so. Ja, auf jeden Fall Shoutout an die Bucks. Cool, dass sie gewonnen haben. Bei den Bucks bleibt irgendwie der Tenor so ein bisschen, man kritisiert sie zu sehr für das, wie sie stehen, weil sie stehen nach wie vor okay. Trotzdem kann man sie kritisieren, weil die Defense oder ja, die Defense wird auch besser, ich weiß, aber der defensive Einfluss von Dame und Beasley ist nach wie vor schwach. Und ich wünsche mir den einfach ein bisschen intensiver für die Playoffs. Und man kann sie auch deswegen kritisieren, weil der Osten einfach nicht so stark ist wie der Westen. Und im Westen würden diese Schwächen der Bucks, glaube ich, viel krasser auffallen und sie wären viel schlechter im Moment positioniert. Aber damit müssen sie sich nicht beschäftigen. Deswegen an sich, sie sind besser als das, wie sie gerade kritisiert werden vom Standing. Also an sich läuft es bei den Bucks.
Was mich auch echt gefreut hat, weil er unglaublich wichtig ist und das wird immer so ein bisschen ignoriert. Middleton war wieder zurück.
Ja, genau, war wieder da.
Und Middleton an der Seite von Dame, die beiden zusammen haben so ein krankes Plus-Minus. Also das ist einfach, weil Middleton ist irgendwie einfach nochmal so ein Connector, der den Dreier gut trifft. Der kann auch selber den Wurf einstreuen, ist auch kein schlechter Verteidiger. Und da muss man sagen, auch wenn Malik Beasley den Dreier hochprozentig trifft, es ist schon, also ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie Doc Rivers das coachen wird, je nach Matchup, weil ich glaube, es gibt einfach manche Matchups, da kannst du Dame und Malik Beasley nicht die ganze Zeit nebeneinander spielen. Du wirst dann einfach wirklich geguckt und dann mal gucken, wie er das Ganze, ob er vielleicht Middleton sogar mal auf die zwei stellt. Ich bin zum Beispiel ein Fan von AJ Green, noch ein Grünschnabel, aber der trifft den drei hochprozentig, ist kein schlechter Verteidiger. Ich musste übrigens die letzten Spiele, weil ich habe die letzten Bucks-Spiele mir angesehen, musste ich an dein Rant denken über Patrick Beverley, wo du gesagt hast, er ist kein Verteidiger mehr wie noch vor ein paar Jahren. Ich finde, Patrick Beverley ist sogar mittlerweile, also manchmal, der navigiert sich schlecht um Screens herum. Manchmal ist er irgendwie auch nicht richtig im Kopf bei der Sache. So, also Patrick Beverley, bin ich mal gespannt, wie viele Minuten der bekommt. Er sollte auf jeden Fall nicht 20 Minuten bekommt er gerade eben im Schnitt. Aber okay, die Bucks haben auch Verletzungssorgen ohne Ende. Aber ich würde auch sagen, bei den Bucks muss man tatsächlich wahrscheinlich echt die Playoffs abwarten, um dann ein finales Fazit ziehen zu können. Weil solange die einfach nicht mit voller Montur spielen können und Middleton jetzt auch erst wieder zurück ist, ja, mal gucken. Aber an sich bin ich auch bei den Bucks eigentlich eher positiver gestimmt, als generell der Tenor so auf Social Media ist. Du meinst, die Bucks spielen die größte Trash-Season of all time, was ja nicht so ist.
Genau.
Genau, dann hatten wir noch den Bam Buzzerbeater Dreier. Einfach auch kurios, weil Bam halt einfach nie Dreier nimmt. Also
vor allem tiefer Dreier.
Das ist halt auch noch
der war noch einen Meter hinter der Dreierlinie gegen Detroit.
Genau, richtig.
Ja, wir müssen noch über den Edwards-Dunk reden.
Genau, ja, das
also
wollte ich jetzt auch gerade.
Also eigentlich sind zwei Dunks sogar. Es ist Anthony Edwards-Dunk über John Collins und es ist Jalen Johnson über Austin Reeves. Mit den Nuts ins Gesicht. Und, man muss auch an der Stelle mal sagen, schade für John Collins oder was eine scheiß Woche für John Collins, weil der wurde erst vor ein paar Tagen von Jalen Johnson auf ein mieses Poster gepackt, sein ehemaliger Teamkollege und jetzt halt von Ant, den wahrscheinlich Dank des Jahres, ich habe noch andere Kandidaten, können wir gleich drüber reden, aber wahrscheinlich Dank des Jahres. Ich will es einmal kurz damit festhalten, wir sehen oft viele Poster-Dunks, wir haben schon oft Ant über jemand drüber danken sehen. Was den Dank für mich so besonders gemacht hat, war, das war mit zwei Beinen abgesprungen von der gestrichelten Linie. Und das ist wirklich, wirklich weit weg. Jeder, der die Möglichkeit hat, geht mal in eine Basketballhalle, schaut, wo die gestrichelte Linie ist und versucht von da überhaupt nur zum Netz zu springen oder zum Brett oder gar in den Ring, wenn ihr so groß seid. Das ist unglaublich schwer. Und Ant springt hoch, ist wieder mit dem Kopf auf Ringhöhe und dankt dabei noch über einen Seven-Footer. Das ist schon krass. Der einzige Makler an dem Dank ist, er haut halt John Collins dabei voll den Finger ins Auge.
Ja, so, ich weiß.
Das ist, also viele Poster-Dunks, wenn du zurückgehst, merkst du, ah, das könnte auch ein Offensiv-Foul sein. Gerade Blake Griffin war dafür früher so ein Kandidat. Jeder zweite Blake Griffin-Poster-Dunk ist eigentlich ein Offensiv-Foul. Aber guck dir das Ding von Ant nochmal an. Das könnte man auch echt anders pfeifen. Ich bin aber ganz froh, weil er hat ja schon damals diesen Gabe Vincent-Dunk abgepfiffen bekommen. Richtig, gegen Miami. Ja. Der so respektlos war, dass die Refs einfach gesagt haben, nee, das müssen wir abpfeifen, das können wir Gabe Vincent nicht antun. Aber ja, John Collins hat nicht die gleiche Behandlung der Refs bekommen. Ja, ey, was sagst du? Also es ist schon Dank des Jahres Kandidat auf jeden Fall und ich glaube, wegen der Superstar-Power von Ant wird es wahrscheinlich auch Dank auf die Year.
Ja, glaube ich auch. Und dann ist noch die Geschichte. Also was irgendwie schade ist, das hat er auch danach selber im Interview gesagt, ey, ich konnte mich gar nicht richtig freuen, weil ich habe mir einfach den Finger ausgekugelt. So.
Ach was, also, okay, das habe ich gar nicht gehört.
Ja, genau, richtig, weil man merkt dann auch so, weil normalerweise nach so einem Dunk explodierst du ja komplett auch als Spieler, weil dir ist ja bewusst, was du da gerade eben gemacht hast. Er hat auch selber im Interview danach gesagt, ja, das war schon der beste Dunk meiner Karriere. Was hat er gesagt? I don't wanna lie. That's the best dunk of my career. Aber ja, er hat sich den Finger ausgekugelt, eingerenkt, schnell ein Tape drum gemacht, hat den Freiwurf verwandelt. Aber Björn hat schon recht. Also da kann man sicherlich auch über einen Offensivfoul diskutieren. Werd ich jetzt aber heute nicht, weil es ist eh vorbei. Die Bilder sind draußen. Der Fotograf muss eigentlich eine Gage von Edwards bekommen für dieses perfekte Bild. Einer der krassesten Dunks, also von der Athletik her. Es ist, und da muss man auch, gehen wir mal weg, das ganze Spiel über, unglaublich schwierig auch zu gewinnen, weil du spielst ohne Rudy Gobert, du spielst ohne Towns, Nas Reed musste nach 17 Minuten runter und Edwards hat die letzten 5 Minuten dann wirklich übernommen und es ist so ein wichtiger Sieg gewesen, weil schaut euch mal den Restspielplan der Timberwolves an. Alter, die müssen alleine noch 3-mal ran gegen die Denver Nuggets. Also die haben wirklich, die müssen, glaube ich, noch 2-mal ran gegen die Phoenix Suns, die spielen noch gegen die Warriors und das alles gerade so mit dem Lazarett, was die da am Start haben, also ja. Und jetzt wollen wir den anderen aber natürlich nicht vergessen, ne? Es steht 0-0 und Jalen Johnson denkt sich, ich hinterlasse gleich meine Duftmarke. Was hat Austin Reeves gesagt danach? Ja, seid froh, dass ihr nicht mein View hattet. Also, dass ihr nicht meine Aussicht hattet. Yeah. Weil Jalen Johnson ist irgendwie auch doof, oder? Für Jalen Johnson, weil heute geht der Edwards-Dunk überall viral. Und seiner schon so, der war schon auch so krass, dass er schon auch ganz oft aufpoppt. Aber ja, was will man zu dem Dunk sagen? Auch Jalen Johnson, unfassbarer Athlet, springt fast über Austin Reeves drüber. Das Spiel haben sie da zwar am Ende trotzdem verloren gegen die Lakers und sogar sehr, sehr eindeutig. Yeah. Ja, auch der Dunk, absolut irre.
Er hat ihn gewinnskartet. Er ist über ihn drüber gesprungen. Also klar, er bleibt ein bisschen hängen und Austin fällt. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht die Aussicht hatte von Austin bei dem Dunk, weil ich glaube, was Entwürdigenderes gibt's fast nicht. Da gibt's sowieso ein so geiles, ich weiß nicht, ob das von Louis C.K. oder von Bill Burr ist, da macht er so ein Bit über Weiße in der NBA und redet darüber, Wann wird's Weißen eigentlich endlich zu dumm, in der NBA zu sein und immer auf dem Poster zu sein und immer so quasi immer quasi die Eier ins Gesicht zu bekommen von dem Spieler. der bringt es so geil rüber und genau daran habe ich gedacht. Ja, aber heutzutage muss man auch sagen, also die Rolle von weißen Spielern heute ist auch eine andere als damals in der NBA. Also heutzutage sind viele weiße Spieler auf jeden Fall gehören zu den Top-Spielern der Liga. Deswegen, das ist nicht mehr so ganz so thematisch wie früher. Aber ja, der Dunk war auf jeden Fall krass. Jalen Johnson, wie gesagt, ein paar Tage davor erst über John Collins auch gedankt, seinen ehemaligen Teammate. Ja, Jalen ist ein krasser Athlet. Also, wenn du Jalen heißt, bist du meistens ein krasser Athlet, können wir uns, glaube ich, merken.
Das stimmt. Ich überlege gerade, wer ist denn so der krasseste weiße Dunker der letzten Jahre gewesen? Alex Caruso, oder?
Ich war jetzt sofort bei Mac McClung, aber der spielt halt nur G-League.
Stimmt, ja, Mac McClung, Caruso, aber ansonsten. Mir fällt ansonsten gerade keiner. So. Luka, Jokic sind alle mega gut. Wobei Luka letztes Jahr, glaube ich,
Luka
auch einen.
Luka hatte den über Drew.
Genau, richtig.
Den über Drew, der war geil.
Ja, aber ansonsten.
Ja, es ist halt schon ungewöhnlich, weil, also es ist gar nicht so, dieses White Man Can't Jump, das ist ja voll überholt, muss man sagen, weil der größte oder beste Dunker der Welt, Jordan Kilgannon, ist weiß.
Ja.
So, und der ist nicht mal besonders groß und der ist der krasseste Dunker der Welt mit Abstand. Deswegen, du kannst dieses White Man Can't Jump gar nicht mehr sagen, aber dass weiße Jumper wirklich in die NBA gehen, das ist dann schon wiederum selten, muss man sagen.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja, gut. Heute Podcast-Titel.
Ganz wilder Podcast.
Eier ins Gesicht, Ärsche und Stairmaster.
Das wär ein ganz komischer Titel. Ich weiß nicht, ob wir da enorm viele Klicks oder ganz wenige bekommen würden, weil alle von den Zuhörern sagen so, ey, was haben die denn da gemacht?
Ich glaube, wir konzentrieren uns lieber auf so Irving Game Winner und solche Dinge. Edwards Poster Dunk, das wird wahrscheinlich besser funktionieren.
Ja, ich habe aber noch zwei. Ich habe immer noch zwei Momente der Woche. Ich mache es aber schnell.
Oh, ich weiß einen.
Ja, einmal der legendärste Trikottausch aller Zeiten. Zwischen Grady Dick und Anthony Black. Das Foto von den beiden passt auch sehr, sehr gut thematisch heute zu dem, über was wir dauernd reden. Ja, also die wussten genau, was sie machen.
Die Schlingel.
Die haben dieses Ding geplant. Du siehst auch, wie sie davor, also vor allem Grady feiert sich übertrieben.
Wie so kleine Kinder.
Ja, der ist so richtig so, ey, wir machen das jetzt, komm, wir machen das jetzt mit
No, we cannot do that. Hat doch, glaube ich, Al Black dann gesagt, oder?
Genau. Ja. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass wenn sie gegen Boston spielen, dass er dann das Gleiche mit Derek White macht. Damit wir alles so. Und wenn du dann noch irgendwie Jalen Suggs unterbringst, dann hast du es durchgespielt.
Dann wird's richtig wild, ja.
Dann okay, hast guter, durchgespielt.
Guter Punkt, ja.
Ja. Und ich weiß nicht, hast du noch was? Weil sonst habe ich noch einen letzten, der ist aber ein bisschen, also der ist nicht ganz so funny einfach nur.
Ich hätte jetzt nur vielleicht noch irgendwie an das Kingsplay heute Nacht gedacht, der Block von Alice Fastbreak und dann der Pass von De'Aaron Fox auf Malik Monk, so ein bisschen diese D-Wade LeBron James Kopie. Mhm. Da hätte ich jetzt noch dran gedacht, aber ansonsten fällt mir jetzt von den letzten, aber vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, weil die letzten Tage waren echt verrückt.
Ja, muss man sagen, letzten Tage eine Menge Highlights. Für mich ist es jetzt persönlich, deswegen wollte ich da so einen kleinen Cut haben. Ich durfte am Freitag Mike James und Kemba Walker interviewen.
Oh ja,
und
stimmt.
Das war groß für mich. Also Mike James wurde gerade im Spiel davor zum All-Time-Leading-Scorer der Euroleague. Ich bin jetzt aber nicht der größte Euroleague-Fan. Ich kenne natürlich Mike James, aber das war für mich ehrlich gesagt noch in Ordnung. Aber als dann Kemba kam, war ich schon sehr, sehr beeindruckt, weil das ist ein Typ, ich habe den seine ganze Karriere gesehen. Ich erinnere mich noch, wie ich aufgestanden bin am nächsten Tag und diesen Game-Winner am College gesehen habe von UConn, wo er diesen Game-Winner da trifft mit dem Ankle-Breaker davor, einer der geilsten Game-Winner ever. Und dann macht er seine 12 Jahre in der Liga, wird 4-mal All-Star, ist einer der bekanntesten Basketballnamen der Welt, spielt jetzt in der Euroleague in Monaco ein Jahr. Es ist wahrscheinlich seine letzte Profisaison, also er spielt ja auch nicht viel, er spielt auch nicht besonders gut und du merkst es schon so, ich habe auch viel Research gemacht in den Interviews drumherum und auch, dann auch in meinem Interview, du merkst schon, dass er so ein bisschen abgeschlossen hat, also du merkst, es geht so in Richtung Retirement und er ist auch cool damit. Ich habe ihn auch gefragt, so in Richtung, ey, was machst du nach deinem Retirement und so und er ist da relativ offen und cool. Aber das war besonders, also Kemba zu treffen und der war nett und der war korrekt und weißt du, ich habe mit dem gut geredet und coole Basketballfragen gestellt, wo er dann auch so gesagt hat, so ey, war cool so nach dem Interview, deswegen also Kemba und Mike James interviewen in Person, alleine auch, weil Siebers konnte nicht, das war sehr, sehr besonders für mich.
Ja, vor allem dieses Sit-Down-Interview, nicht irgendwie über Zoom oder sonst irgendwas.
Oh, ich hasse Zoom, ey.
Ich glaube, du wirst in ein paar Jahren vielleicht auch nochmal auf das Mike James Interview zurückschauen und dir denken, okay, war vielleicht krasser, als ich das damals wahrgenommen habe, weil er ist der All-Time Leading Scorer der Euroleague, also und spielt wirklich eine überragende Saison, Kemba Walker, ja. Irgendwie extrem schade, hat einen voll krassen Peak gehabt. Also ich weiß auch noch damals, ja, bei den Hornets gab es wirklich einen Stretch, da hast du gedacht, Kemba Walker war einer der besten Spieler der Liga, wurde dann zu den Boston Celtics getradet und irgendwie, ist es danach relativ schnell bergab gegangen. Bei ihm hatte, glaube ich, dann
Verletzungen.
Auch irgendwie, Verletzungen
viel. Immer das Knie. Wenn du seine Verletzungshistory anguckst, da steht 13 Mal gefühlt Knie.
Ja.
Und wenn du, der ist richtig klein. Also der ist
ich hab's gesehen auf eurem Bild. Ja. Der ist auch so groß wie du.
Der ist keine 1,80. Okay. Sag ich dir. Der ist keine ja. 1,80. Also der ist wirklich klein. Ich habe bisher das Kemba-Bild gar nicht gepostet. Ich glaube, du hast das Mike James-Bild gerade nur vor Augen.
Nein. Du hast irgendwo, ich bin mir zu 100%, hast du es in die Story gepostet oder so? Ich habe dich neben Kemba gesehen. Oder vielleicht hat es NBA Europe gepostet.
Weiß ich nicht.
Ich glaube.
Muss ich nochmal gucken. Aber egal. Auf jeden Fall, das war besonders, das war cool. Ich bin voll bei dir. Also Mike James war trotzdem auch beeindruckend. Und vor dem Interview zum Beispiel hatte ich mehr Respekt, weil bei Kemba wusste ich, bei Kemba, ich finde immer irgendwas. Mhm. Selbst wenn ich einen Blackout haben sollte mit all meinen Fragen, ich finde immer was, weil ich kenne Kembas ganze Karriere. Und bei Mike war halt so, okay, ich habe meine Fragen, ich habe mir das vorbereitet. Und wenn ich jetzt eine Frage vergesse, dann wird es schwierig für mich, irgendwie den Anschluss zu finden, weil ich kann ihn nicht so randomly irgendwas fragen über seine Karriere. Aber nee, das war schon auch beeindruckend und cool mit Kemba auf jeden Fall. Nee, mit ja. Mike, sorry. Und Kemba war aber für mich als NBA-Fan einfach nochmal ein bisschen größer. Und ja, Sit-Down-Interview 1000-mal besser als Zoom. Bei Zoom fühlst du dich oft so, weiß ich nicht, du weißt ja auch, wie so Zoom-Interviews sind. Ja, also die sind eigentlich immer scheiße. Das ist zwar trotzdem cool, dass man die hat und machen darf, aber meistens, du wartest da eine Stunde auf den Spieler, das ist immer irgendwie nach dem Training, das heißt, du wartest auch mal anderthalb Stunden, dann sind 10 Leute vor dir, die ihm schon Fragen stellen, das heißt, der hat auch wirklich keinen Bock mit dir zu reden und das ist immer scheiße, Zoom-Interview.
Ja, ansonsten hättest du auch Mike James fragen können, wie er so das Play-In aktuelle Western Conference sieht, so einfach komplett random aus dem Nichts. Hey, übrigens, Mike James und wir gerade so zusammensitzen.
Ja. Übrigens, wir waren am nächsten Tag noch bei Alba gegen Monaco und da hat Mike James auch rasiert. Also ich weiß schon, wie krass der ist. Der hat das Spiel übernommen, der hat ein 4-Punkte-Spiel. Der ist schon unfassbar. Der ist schon krass. Und der hatte einen geilen Moment. Wir saßen genau neben der Bank und dann wurde der ausgewechselt und war irgendwie angepisst. Und dann läuft er so zur Bank und sagt zu seinem Coach so, "Why the fuck you taking me out?"
ja. Oh Gott. Okay. Kann man das, ist schon online? Nee, ist noch nicht online, oder?
Mike James ist online. Kemba kommt entweder diese oder nächste Woche.
Okay. Ja, Leute, generell haltet mal so ein bisschen die Augen offen die nächsten Wochen. Euch ist auch noch was anderes aufgefallen, was ich jetzt noch hier noch nicht droppen kann, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir kommentieren noch 2 Spiele. Einmal Björn und Siebes und einmal Björn und ich. Das ist in, euer Spiel ist, glaube ich, in 2 Wochen. Unser Spiel ist, glaube ich, in 3 oder 4 Wochen. Kriegt ihr dann nochmal mit. Wir sagen euch das auf jeden Fall noch. Okay, bester Moment der Woche. Heute etwas eskaliert, aber auch vollkommen zu Recht. Nervigster Moment. Hattest du diese Woche irgendwas, was dich genervt hat?
Ja, ich hatte 2. Warte. Der eine ist NBA, eine ist nicht NBA. Ich mache den Nicht-NBA kurz. Für alle, die bei Patreon supporten, ihr habt es mitbekommen, Max hat den Podcast dann am Ende am Freitag alleine gemacht, weil ich on the road war, eben in Berlin. Und den ganzen Morgen über wurde in meinem Zimmer oder neben meinem Zimmer gebohrt und gehämmert. Und es wäre nicht möglich, von der Audioqualität da einen Podcast aufzunehmen. Und es hat mich extrem geärgert, weil wir ja auch in Toronto mal Verbindungsprobleme hatten. Und es ist jetzt einfach dadurch, dass ich viel on the road war, teilweise problematisch wurde. Deswegen hat mich das, genervt. Das war wirklich der Inbegriff von nervig, weil ich konnte nichts machen. Du konntest nicht länger warten. Dann haben wir uns dazu entschieden, so, du machst den Solo-Pod, alles cool. Geil auch, dass du es gemacht hast. Danke, aber das hat mich einfach genervt, dass ich da kein Teil davon sein konnte. Ich konnte es aber auch nicht ändern. Das war ein bisschen unglücklich. Und dann der NBA-nervigste Moment war, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es war ein Spiel von den Thunder gegen, habe ich schon wieder vergessen, gegen wen. Das Spiel ist gelaufen, die letzten Sekunden laufen ab und Shay foult absichtlich, damit er nochmal in Ballbesitz kommt, läuft dann über den ganzen Korb, macht ein Layup, hat dann seine 30 Punkte, die er immer scored. Eigentlich scored er immer 31, das waren dann 30, okay. Und dann war das Spiel vorbei, aber er hat halt absichtlich für sein Stat-Padding quasi gefoult.
Er wurde hart kritisiert dafür auch, also
zu Recht. Also es war auch wack. Es war wirklich wack und das ist eigentlich einem MVP-Kandidat nicht würdig. Ich habe dann gelesen, Leute sagen, ja, das liegt daran, weil er muss so krass auf seinen 30-Punkte-Schnitt achten, weil er ist sowieso der Spieler mit der kleinsten Fanbase bei dem MVP-Voting. Aber ey, sorry, also du kannst, dann mach ich in dem nächsten Spiel 34. Dann machst du halt so, dass keinem auffällt. Aber so am Ende von dem Spiel so absichtlich faulen, das war schon wack.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich total bei dir und auch mit dem Podcast. Ja, Björn hat mir Videos geschickt aus seinem Hotelzimmer. Also muss man auch sagen, ganz schön frech um 8 Uhr in der Früh.
Ja, ey. Vor allem, also da, wenn du nicht in der Nacht gut geschlafen hast. Ja, das war ja, nicht geil.
Ja. Ich weiß nicht, ob es mich so wirklich genervt hat. Ja, irgendwie schon, weil D'Angelo Russell hat irgendwie diese Woche die Klappe sehr weit aufgerissen und genau nachdem er dann so, weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommen habt, D'Lo hat quasi gegen Dennis so ein bisschen geschossen. Wegen Dennis konnte er keine richtige Verbindung aufbauen mit Darvin Ham und weiß ich nicht, was er alles irgendwie gelabert hat.
Echt? Ja, das habe ich genau gar nicht mitbekommen, krass.
Doch, musste mal ein bisschen durchlesen. Und im Spiel darauf gegen die Kings spielt er die größte Rotze zusammen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es war irgendwie so, obwohl ich auch wirklich kein Lakers-Fan bin, aber Dennis hat das auch dann relativ locker und easy aufgenommen und dann, dass es überhaupt kommentiert hat. Aber das war so ein bisschen mein nervigster Moment der Woche, weil D'Lo da wirklich nochmal über was redet, was halt irgendwie schon lange durch ist. Mittlerweile war Dennis bei Toronto und ist jetzt bei den Nets. Und ja, Darvin Ham hat dann auch irgendwie das Ganze kommentiert und hat gemeint, ja, sollte er in Zukunft vielleicht darüber nachdenken, sowas zu kommentieren. Weil indirekt hat er auch irgendwie seinen Headcoach so ein klein wenig angegriffen. Also ganz, ganz wilde Konstellation. Könnt ihr mal nachlesen, gibt's auch bei Spox einen Artikel dazu. Gibt einfach ein, D'Angelo Russell und Dennis Schröder. Das hat mich diese Woche irgendwie so ein bisschen genervt. Und da machen wir noch den besten Spieler der Woche. Ich weiß nicht, wen du da mitgebracht hast, aber ich finde sowieso, er spielt eine überragende Saison und ich mache es mir relativ easy und ich nehme auch den Eastern Conference Spieler der Woche. Für mich ist es Jalen Brunson. Er hat 40,3 Punkte gemacht bei 52% aus dem Feld, 35% von draußen. Das geht für seine Verhältnisse sogar noch besser. Unfassbar, wie oft dieser kleine Mann an die Freiwurflinie kommt. Also 9,7 Mal in diesen drei Spielen. Und ja, er ist einfach wichtig, weil OG Anunoby ist jetzt leider schon wieder verletzungsbedingt raus, Leute. Also da hoffe ich mal, dass das jetzt nicht der Dauerzustand wird, weil er ist wichtig. Witzigerweise, OG war zurück, dann haben die Knicks sofort wieder anders ausgesehen. Julius Randle ist leider noch raus, auf jeden Fall bis zu den Playoffs. Und deswegen ist mein Spieler der Woche Jalen Brunson. Und ich glaube, in der Western Conference war es diese Woche sogar Jalen Green, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ja, genau. Es war Jalen Green. Ich gehe aber auch mit Brunson. Habe ich ja am Anfang des Pods schon erwähnt. Du hast eigentlich alles gesagt. Man muss dazu sagen, dass die Knicks halt auch gewinnen. Und ja, es ist wahnsinnig schwer. Also er spielt halt ohne seinen Co-Star und dann ohne OG. Und bei Randall gibt's nach wie vor einfach keine Timeline, wann der überhaupt returnt. Also es kann auch gut sein, dass wir den in den Playoffs gar nicht sehen werden, was echt schade wäre. Ich bin ja ein Riesenfan von dieser Knicks-Zusammenstellung. Aber wenn die halt jetzt überhaupt nicht miteinander gespielt haben, bevor sie überhaupt in die Playoffs gehen, ja, dann kann ich auch nicht dran glauben, dass die jetzt den Upset machen im Osten, weil die kennen sich ja gar nicht. Die kennen ja gar nicht die Tendenzen des anderen. Gerade OG wäre so wichtig auch, dass er da ist. Der hat ja so eine Ellenbogenentzündung, ne? Und,
ja,
und die ist jetzt wieder aufgetaucht, hat sich wieder entzündet. Das ist natürlich wahnsinnig bitter. Sie gewinnen trotzdem. Ich habe mir auch das Spiel heute Nacht gegen die Warriors angeguckt. Geiler Basketball auch, den die spielen. Ne? Also die Knicks sind wirklich legit und Brunson ist vor allem auch so legit. Der ist zwar kein MVP-Kandidat, aber der ist mit weitem Abstand der MVP von New York. Aber das ist, mit den Verletzungen ist bitter. Auf jeden Fall. Ich hoffe zumindest OG kommt zurück. Und eigentlich brauchst du eigentlich das ganze Team mit Bogdanovic, mit Randall, mit Hartenstein, mit Precious, mit Mitchell Robinson. Ey, überleg mal, was das für ein Team ist. Dann haben sie die Josh Hart, die Dante DiVincenzos. Die sind so gut, aber die sind halt nicht gesund im Moment.
Ja, du brauchst, also ich weiß, viele sagen, Julius Randle, Playoffs und so weiter, hat echt nicht gut ausgesehen die letzten zwei Jahre, aber Julius Randle ist einfach, du brauchst ihn trotzdem, weil er ist einfach ein 20-plus-Punkte-Scorer und vor allem, er schafft einfach Räume für die anderen Bigs, zum Beispiel so jemand wie Isaiah Hartenstein, der übrigens auch heute Nacht wieder saugeil gespielt hat. Ja. Also, was der manchmal für Pässe spielt, also wirklich eine richtig, richtig geile Saison und die nächste, spannend. Wäre irgendwie schade, wenn die Saison jetzt irgendwie in den Playoffs dann keinen grünenden Abschluss findet, in Anführungsstrichen, weil die dann irgendwie alle verletzt sind. Weil wenn die wirklich mit ihrem vollen, kompletten Team da antreten, ne, ich kann mich erinnern, Björn und ich, wir hatten so eine Phase, da haben wir gesagt, ey, wir sehen die sogar aktuell über den Bucks. Jetzt mit den ganzen Verletzungen, bin ich ehrlich, dann glaube ich doch ein bisschen mehr an die Qualität von Milwaukee. Deswegen wird wahrscheinlich da wirklich die Hauptaufgabe sein. Und Thibodeau lässt auch, also Josh Hart hat, glaube ich, 48 Minuten gespielt heute Nacht. McBride hat, glaube ich, 47 Minuten gespielt. Der Typ, ey, der zerstört wirklich Karrieren. Du kannst einfach, selbst wenn du Verletzte hast, ey, du kannst den Spieler noch nicht 48 Minuten durch. Ey, wir sind hier nicht in den Playoffs Game 7, wo du sagst, okay, wenn LeBron James da mal irgendwie 48 Minuten geht, okay. Aber ja. Josh Hart einfach 48 Minuten, ne? Also, Thibodeau ist da schon echt krank.
Ich verstehe es auch beim besten Willen nicht, weil das kann ja nicht förderlich sein für deine Spieler. Das musst du doch auch selber wissen. Also problematisch auf jeden Fall. Finde ich übrigens auch bei KD. Bei KD, wir wollten ja auch so ein bisschen heute über die Suns reden. Und die Suns sind ja ähnlich wie die Clippers. Also die Suns sind vor allem defensiv seit dem All-Star-Break extrem abgekackt, sind irgendwie Platz 23, das letzte Mal, als ich geguckt habe. Und was ich so krass finde, KD, haben wir auch vor dem Podcast kurz drüber geredet, hat jetzt wirklich für seine Verhältnisse 3 unglaublich schwache Spiele. Also 20 Punkte, 13 Punkte, 11 Punkte, Quoten aus dem Feld nicht gut, Quote von der Dreierlinie, Katastrophe.
Crunch-Time überhaupt nicht da, also.
Genau, KD ist gerade überhaupt nicht er selbst. Und dann gucke ich mir auch das an, ey, der Typ ist halt auch 35, müsste er sein, glaube ich, ja, 35, genau. Und spielt da jede Nacht irgendwie 39 Minuten, hier sehe ich 43 Minuten, 37 Minuten, 40, 39, 38, 38, 40. Ich denke mir, ey, das ist sowieso ein Spieler, der eigentlich jedes Jahr eine längere Verletzung hat. Meistens so irgendwann um Neujahr rum oder im Februar. Jetzt hat es dieses Jahr mal gesund da rausgeschafft. Warum wird der so viel eingesetzt? Ja. Weißt du, warum kann man da nicht mal ein bisschen runterfahren mit den Minuten? Das muss doch machbar sein, weil du verschleißt den einfach gerade. Der ist 35, der war seine Karriere lang oder vor allem die letzten Jahre immer mit Verletzungen am Start. Lass den doch mal eine gesunde Saison spielen und geh von den Minuten ein bisschen runter. Gegen Milwaukee hat er auch wieder fast 42 Minuten gespielt. Das ist einfach zu viel.
Ich kann dir die Frage beantworten, weil er einfach der ist, der am meisten Spiele macht und weil er einfach da ist und Devin Booker und Bradley Beal halt immer, er ist echt tatsächlich die Konstante, der hat 61 Spiele bisher in der Saison, aber Björn hat natürlich recht, also der Mann ist jetzt nicht mehr irgendwie 25 und die letzten Spiele hat man schon auch gemerkt im vierten Viertel, irgendwie fehlt bei dem Phoenix Suns sowieso gerade so ein klein wenig der Rhythmus. Kevin Durant spielt eine überragende Saison, also der steht bei 52, 42 und 85% aus dem Feld, aber irgendwie, wisst ihr, woran man das auch merkt? KD ist so ein Spieler, der nimmt sich den Ball einfach. Wenn er sagt, ey, ich übernehme jetzt hier die Offense und das hat er die letzten Spiele überhaupt nicht. Also selten erlebt, dass Kevin Durant sich so wenig die Würfe nimmt, so wenig den Ball fordert. Der hat gegen Milwaukee 10 Würfe genommen. 10! Ja. Wir reden hier über Kevin Durant. Also das ist, und gegen die Hornets waren es auch plus 15, gegen die Celtics waren es 19 und generell, was mir bei den Phoenix Suns, also was mich sowieso wundert und was schon unter Chris Paul, Mikal Bridges und die Andre Ayton ein Riesenthema war, die nehmen immer noch so wenig Dreier. Die nehmen die 5 wenigsten Dreier der gesamten Liga und das ist einfache Mathematik. Du kannst manche Spiele nicht gewinnen, wenn du so wenige Würfe nimmst. Deswegen haben die auch von den Celtics zum Beispiel komplett auf die Fresse bekommen. Ey, die Celtics nehmen einfach 20 Dreier mehr wie du. Generell, was Boston übrigens gerade trifft von draußen. Also das ist schon, ey, zuletzt hat hier Sam Hauser hat einfach 10 Dreier getroffen.
Und hat sich dann verletzt, ne?
Und hat sich
sogar noch den Rekord brechen können vielleicht.
Also ja, wirklich komplett irre. Aber ich weiß nicht auch, also bei den Phoenix Suns ist irgendwie gerade eben so, es fehlt an Defense, da muss man sagen, da macht Frank Vogel dann hier und da auch einen guten Head Coach, weil sie haben zum Beispiel auch gegen die Bucks dann schon adjusted, weil Milwaukee hat ja am Anfang alles getroffen, aber die Suns haben auch am Anfang den Dreier viel zu schlecht verteidigt. In der zweiten Hälfte hat man das dann angepasst. Aber so overall irgendwie wirken die Suns offensiv irgendwie nicht stark genug von der Shooting Power her, was lächerlich ist, wenn du Bradley Beal, Kevin Durant und Devin Booker auf dem Feld hast. Und sie nehmen sich einfach zu wenig Dreier. Ich verstehe auch nicht, warum Devin Booker und scheiß mal auf 2-3 Prozentpunkte, warum nehmen die nicht einfach mehr Dreier? Es muss immer irgendwie der High Contested Midi sein und das ist auch einfach anstrengend. Deswegen offensiv, Fragezeichen, gerade eben bei den Phoenix Suns. Defensiv, ehrlicherweise auch, schon in dem einen oder anderen Matchup.
Nee, defensiv allgemein, also nochmal Platz 23 seit dem All-Star-Break. Und wenn ich über die ganze Saison schaue, dann sind sie da auch nicht, da sind sie, glaube ich, Platz 13 oder 5. Ah, nee, über die ganze, nee, warte, Defensive Rating, ja, Platz 13. Also, da bist du auch, da gehörst du auch nicht zu den Contendern. Also, es ist sowieso schwer, dass du als ein Contender weder eine Top 10 Offense noch eine Top 10 Defense wirklich hast. Sie sind ja jetzt gerade Platz 9 in der Offense, aber das ist schon sehr selten, dass du dann mit so einer Offense und Defense eigentlich in den Playoffs was reißt. Ich würde eine kleine Lanze brechen für ihr Midrange Game. Es ist halt wahnsinnig effizient, ne? Und das ist halt ihr Brot und Butter. Also da holen sie sich halt ihre Punkte. Booker, KD, das sind halt schon zwei der begnadetsten Midrange Player, die du nur haben kannst in der NBA. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Auf eine gewisse Art und Weise, dass die halt da am liebsten ihre Punkte machen. Aber ich gebe dir recht, als Team könnten sie auf jeden Fall ein bisschen mehr werfen, weil du wirst so ein Team wie die, ja, krassestes Beispiel, die Celtics, die würdest du nie outscoren wahrscheinlich. Weil die Celtics einfach so viel Dreier ballern und wenn die Dreier fallen halbwegs an einem Tag, dann kommst du da nicht dagegen an.
Ja. Ja, das, also, ja, Celtics ist gerade wirklich das schlechteste Beispiel. Die nehmen einfach jedes Spiel 50 Dreier und treffen immer 23, 24 oder 25. Also, wenn die, so wie die aktuell spielen, wenn die das halten könnten, dann wären die absolut unbesiegbar. Weil die einfach in jedem Spiel, also die schießen dich einfach offensiv aus der Halle. Und da brauchen wir gar nicht darüber reden, dass die auch noch ein All-Defensive-Lineup hinten stehen haben mit Drew Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Tatum und Porzingis, Horford, wer auch immer dann spielt. Ja, ich bin gespannt. Ja. Also bei den Phoenix Suns, Björn hat echt einen guten Punkt. Keine Top 10 Offense, keine Top 10 Defense ist in den seltensten Fällen dann irgendwie wirklich ein Contender, wenn es um den Titel geht. Aber es gibt ja nicht nur die Phoenix Suns, die aktuell so ein bisschen am Struggeln sind, sondern auch die Clippers. Also bei denen läuft es gerade eben auch nicht. Und ich habe vorhin ein Zitat von Paul George gelesen. Der hat gerade gemeint, uns fehlt irgendwie komplett die Identität. Jetzt muss ich mich outen. Ich habe von den Clippers die letzten Spiele so gut wie gar nichts gesehen. Ich habe nur ein paar Highlights gesehen. Ich weiß, dass sie unglaublich viele Würfe von draußen zulassen, dass offensiv so ein bisschen der Fluss fehlt. Kawhi Leonard hatte, glaube ich, auch schon wieder eine kleinere Verletzung. Aber bist du irgendwie ein bisschen tiefer drinnen bei den Clippers? Kannst du dir das erklären, warum das gerade bei denen nicht so läuft? Liegt das wirklich nur an der Defense, die, glaube ich, richtig katastrophal ist die letzten Spiele?
Nee, also so intensiv habe ich es auch nicht verfolgt. Ich habe es mehr so verfolgt, so insofern, dass ich mir halt immer angeguckt habe, okay, haben die Clippers heute Nacht gewonnen oder nicht? Und man muss sagen, sie haben wirklich zuletzt eine Menge verloren. Also gegen Sacramento, gegen die Lakers, gegen Milwaukee, nochmal gegen Milwaukee, gegen Minnesota, gegen New Orleans und gegen Atlanta. Man hat schon, also nicht alles hintereinander, da ist hier und da auch mal ein Win dazwischen, aber auch viele Wins gegen Chicago, gegen Houston, gegen Washington, gegen Memphis. Okay. Also, nee, also das ist wirklich auffällig, merke ich gerade. Also guck mal, du hast seit dem 23. Februar, du verlierst gegen OKC, gewinnst gegen Memphis, verlierst gegen Sacramento, verlierst gegen die Lakers, gewinnst Washington und Minnesota. Okay, das war das eine Spiel, was wir kommentiert haben. Dann Milwaukee wieder verloren, Houston, Chicago gewonnen, Milwaukee, Minnesota verloren, Chicago gewonnen, New Orleans, Atlanta verloren. Also das ist kein Contender. Natürlich sind sie Contender. Ich sag nur, das ist gerade kein Contender-Basketball, den die da spielen. Aber nee, ich habe es auch nicht so sehr gesehen. Ich habe auch das Zitat von Paul George gesehen, fand ich interessant. Es war, glaube ich, uns allen klar, dass sie diese Form da nicht halten, die sie im Dezember so begonnen haben und dann vor allem im Januar, dass sie da so das krasseste Team der Liga waren. Dass das nicht halten würde, war, glaube ich, klar. Aber dass sie jetzt so einbrechen, hätte ich auch nicht gedacht. Weil in der Tabelle sind sie jetzt gerutscht bis, ja, okay, sie sind an der 4. Also, du kannst nicht mal, das ist wie so ein bisschen bei den Bucks. Weißt du, du kritisierst und dann guckst du und dann stehen sie an der 4.
Ja. Ja, ich schaue gerade eben mal noch so drauf. Also die letzten 5 Spiele hat man auf jeden Fall die drittschlechteste Defense der Liga. Dann schaue ich mal so ein bisschen auf die Zahlen. Das sieht eigentlich auch alles gar nicht so schlecht. Okay, James Harden hat nur 11,3 Punkte, hat aber auch von den letzten 5 Spielen bloß 3 gemacht. Okay, das könnte vielleicht auch einer der Mitgründe. Aber wenn er gespielt hat, oh mein Gott, James Harden steht bei plus minus von minus 14,3. Okay, das ist schon, das sticht auf jeden Fall schon krass heraus. Ja, ich würde jetzt auch sagen, also generell muss man ja auch irgendwie, und da versuche ich mir auch immer selber an die Nase zu packen, es gibt einfach immer so einen Stretch von 5, 6, 7, 8 Spielen und du reagierst natürlich dann irgendwie auf die aktuelle Form. Und dann kommt irgendwie wieder eine andere Form, dann verliert das Team wieder 5, 6, 7 Spiele oder gewinnt sie auch. Und dann fragen sich die Leute, was hast du denn in dem Podcast für eine Scheiße gelabert? Oder was hast du da in dem Video erzählt? Aber so ganz oft sind das so kleine Nuancen, die ein Team zum Wackeln bringen können, wenn dann auch einfach ein wichtiger Spieler fehlt. Oder ein James Harden hat dann zum Beispiel plötzlich ein komplettes Tief oder defensiv passt irgendetwas nicht. So, deswegen denkt nicht, dass wir hier irgendwie overreacten, ne? Sondern ist, manchmal sind das wirklich so Kleinigkeiten, ne? Die dann auch in den nächsten Spielen dann einfach zu Niederlagen führen können oder auch eben zu Wins, wenn dann wieder ein Spieler zurückkommt. Aber jetzt gerade eben sehen die Clippers halt wieder etwas schwächer aus, aber nach dem Podcast kann man vielleicht schon mal wieder predicten, die spielen jetzt zweimal gegen die Blazers, wird es eventuell wieder 2 Wins geben, also das kann sich immer alles so schnell ändern. Wir sind auch am Saisonende, also von dem her. Bei dem einen ist der Tank vielleicht auch schon irgendwie halb leer, beim anderen ist er noch halb voll. Ja. Gut, Clippers, Suns, auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Für die Suns natürlich kritischere Situation als für die Clippers, weil die Suns sind halt aktuell im Play-In. Also für die zählt halt jetzt auch jedes Spiel. Clippers und Milwaukee, ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich ausruhen können, aber also die werden halt die direkten Playoffs auf jeden Fall schaffen. Apropos direkte Playoffs, Gratulation an die Boston Celtics, die als erstes Team sicher in den Playoffs mit dabei sind.
Das ist eine Überraschung.
Das ist auf jeden Fall eine Überraschung.
Da hat wirklich keiner mit gerechnet.
Hat sie Sam Hauser wieder gecarried.
Ja. Ich habe vorhin kurz, weil du, ich weiß gar nicht mehr, über was wir geredet haben, und da wollte ich nachgucken, wer hat den leichtesten Rest-Schedule. Du hast über irgendwen geredet, der dreimal gegen Denver spielen muss.
Die Timberwolves waren das. Genau.
Genau, sind aber nur Platz 12 beim schwersten Schedule. Den leichtesten, den schwersten Schedule überhaupt haben die Charlotte Hornets, finde ich witzig, weil die sind sowieso am Arsch und jetzt kriegen sie auch noch den härtesten Schedule verpasst. Aber den zweithärtesten, und das ist eigentlich wirklich beängstigend für die ein Suns. Team, über das wir gerade geredet haben, sind die Suns.
Ja.
So, und das ist wirklich bitter, wenn es gerade sowieso nicht bei dir läuft und wenn du sowieso die Probleme hast mit zu viele Minuten und dauernd Verletzungen. Und jetzt kommt hier Phoenix und sagt, ja, wir haben übrigens auch noch den zweithärtesten Restspielplan von den 14 Spielen. Das ist schon hart. Und da dann auch wieder Shoutout an Boston, die halt nicht nur sich als erstes Team für die Playoffs qualifiziert haben, sondern auch noch den einfachsten Restspielplan haben.
Ja, ich hab's auch gerade gesehen, ja.
Ja, also die können am Ende echt für 65 gehen, Tatum holt sich den MVP und alle lachen Shay aus, dass er absichtlich für 30 geht.
Ja, auch spannend, die Mavs mit dem zweitleichtesten Spielplan über den Boston Celtics. Also ich glaube, die Mavs haben echt noch, wenn die sich zusammenreißen, gute Chancen, dass sie es noch direkt in die Playoff-Ränge schaffen können. Die müssen unbedingt die beiden Spiele gegen die Kings gewinnen. Also das sind, glaube ich, die es am Ende entscheiden werden. Die Golden State Warriors haben den drittleichtesten. Wo sind denn die Lakers? Okay, die Lakers sind im Mittelfeld an der 19, sehe ich gerade. Ja, aber Phoenix ist schon krass. Also die spielen gegen OKC, Denver, noch zweimal Timberwolves, Cavs, zweimal Clippers und zweimal Pelicans. Ja, also das ist schon echt Saft. Stell dir das auch mal vor. Die haben im Sommer, die sind all in gegangen, haben Kohle rausgeballert ohne Ende. Und also wenn die das Play-In verkacken sollten und spielen nicht mal Playoffs, das wäre wirklich ein herber Schlag. Ja, also
boah,
mit dem Team.
So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Oh Gott, ich liebe diesen Hot-Take. Stell dir vor, die Suns verpassen die Playoffs, weil sie im Play-In rausfliegen. Mhm. Imagine that, bei dem All-In-Move, den die gegangen sind. Boah, das wäre krass.
Es kann auf jeden Fall passieren, aber aktuell sind sie ja noch im ersten Play-In. Ich glaube, für die Teams, die im zweiten Play-In stehen, wird es halt echt schwieriger, weil da musst du halt zweimal so ein Do-or-Die-Game überstehen. Aber es bleibt auf jeden Fall spannend und ich hoffe vor allem, es bleibt so spektakulär wie die letzten Tage, weil also da lacht unser Basketball- und NBA-Herz und vor allen Dingen jetzt zum Saisonende hin, wo es dann doch so ein bisschen zäh wird. Jeder möchte dann eigentlich jetzt mal langsam rein in die Playoffs, aber wenn dann doch so geile Spiele passieren, wie jetzt auch am Wochenende, dann sagt man, ja okay, komm, ein paar Regular-Season-Games kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Hast du noch irgendwas für heute? Ansonsten sind wir, glaube ich, echt super durchgekommen.
Genau, ich will eigentlich nur sagen, dass es richtig geil ist, dass wir noch 14 Spiele haben. weil das klingt irgendwie weniger, als ich dachte dauernd so, ja, okay, ein Monat, ey, das zieht sich. Aber so 14 Spiele und gerade wenn du weißt, wer alles in den Rankings, um wie viel es da geht, gerade im Westen, finde ich schon cool. Also da kann man jetzt wirklich eigentlich jeden Tag aufstehen, gucken, ah, okay, wir haben jetzt noch 13, 12, 10 Spiele, der Rekord hat sich so und so verändert. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Bock, mich mehr mit den Bilanzen zu beschäftigen aus der Tabelle. Und sonst, nee, ich find's geil. Nächste Woche machen wir unsere Top-10-Liste. Wir verzichten auf die 65-Spiele-Grenze. Ich bin sehr gespannt, wo du Embiid rankst, weil ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, ey, Embiid hat halt nur 34 Spiele. Und ich sag nicht, dass wir die Anzahl der Spiele so hoch ranken müssen, aber wenn jetzt einer kommt mit, ich habe 75 Spiele und der andere hat 34, dann ranke ich wahrscheinlich schon nochmal anders. Also da bin ich mal gespannt, wie wir am Ende rauskommen.
Ja. Ich werde erst mal versuchen, überhaupt meine 10 Spieler wie immer zusammenzubekommen. Dann habe ich die in meinem Topf und dann wird da auf jeden Fall hin und her geschoben. Es wird auf jeden Fall super spannend und ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch den ein oder anderen neuen mit dabei haben. Also finde ich schon, nice. Es wird eine spannende Diskussion auf jeden Fall und die Leute werden sich sowieso wieder drüber aufregen, wenn du da wieder irgendeinen Spieler nicht mit dabei hast. Das ist einfach der Klassiker, aber Freunde, deswegen machen wir ja auch den Podcast, weil da hören natürlich wieder die meisten zu, regen sich drüber auf, einige nicken vielleicht auch mit dem Kopf und sagen, ja, genau so muss man das ranken. Also es wird auf jeden Fall, ja, ich freue mich. Also es wird geil.
Du hast dann immer so diese Leute, die so mit so einem Fanbase-Take kommen, die sagen dann so, was, ihr habt Mike Conley nicht in den Top 10? Wisst ihr eigentlich, was der macht bei den Timberwolves? Und jeder Einzelne denkt sich so, ja, aber es ist halt, du redest von einem Roleplayer bei deinem Team. Das ist ja nicht vergleichbar mit 10 besten Spieler der Liga.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass das auch sicherlich immer ein bisschen Priorisierungssache ist. Worauf legt man mehr Wert? Also, aber es wird spannend. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich traue mich einfach mal zu sagen, bei 8 Spielern sind wir uns einig, dass die reingehören. 2 Spots sind, glaube ich, spannend zu diskutieren, weil es gibt doch, finde ich, so 13, 14 Spieler, wo man darüber diskutieren kann, gehören die rein in die Top 10. Aber das machen wir alles nächste Woche, Freunde. Hat super viel Spaß gemacht. Für uns ist jetzt auch der Saisonendspurt. Wir freuen uns jetzt natürlich dann auch auf die Playoffs, weil dann kann man natürlich, wir machen auch wieder, es gibt sicherlich die Undrafted Bracket Challenge, da freue ich mich schon drauf, da könnt ihr dann auch alle mittippen. Björn kommentiert nochmal mit Siebes, Björn kommentiert auch nochmal mit mir und dann müssen wir die NBA auch einfach mal anhauen. Hallo, wir wollen auch Playoff-Spiele kommentieren. Was ist los mit euch?
Ja, wirklich. Also, gib mal ein paar Playoff-Spiele.
Gib mal Jokic gegen Doncic. Also.
gib mal die ganzen Conference-Finals.
Genau, gib mal die Conference-Finals. Freunde, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Start in den Tag. Danke fürs Reinhören. Danke für euren Support. Checkt, wie gesagt, gerne Patreon ab. patreon.com/das5te Viertel. Björn, auch an dich danke. Wir hören uns wieder am Wochenende und dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.
Ciao.